Ja, hallo da draußen. Ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Folge zurück. Heute läuft hier alles wieder ganz normal, wie ihr das gewohnt seid. Und ich weiß, dass die letzte Folge ein bisschen anders war, beziehungsweise ein anderes Thema hatte. Und ich verstehe das vollkommen, wenn sich da ein bisschen die Gemüter erhitzt haben. Aber ich denke, das war auch mal für uns Außenstehende interessant, da so ein bisschen reinzugucken und vor allem auch die Gründe zu erfahren oder was, wie das halt alles abläuft und wer eigentlich die Person ist, die hinter allem steckt. Ja, nichtsdestotrotz, heute widmen wir uns mal wieder den schönen Dingen des Podcasts. Und ich habe heute mal wieder jemand ganz Wunderbaren hier mitgebracht, auf den ich lange gewartet habe und die hier schon teilgenommen haben. Und auch ein bisschen länger gebraucht haben. Die wissen das, dass ich manchmal nicht locker lasse, wenn ich wirklich etwas möchte. Und so ist es heute auch wieder. Und ich würde sagen, er stellt sich jetzt einfach selber bei euch vor. Willkommen!
Guten Abend oder guten Tag oder guten Morgen, wann immer ihr uns hört. Ich bin Sven, bin aus Berlin, bin bei Instagram unter Moranek van Lenneken zu finden. Ich weiß nicht, warum ich mir diesen Namen ausgedacht habe, aber es ist nun mal so. Ich bin 46 Jahre alt, wohne in Berlin, bin seit etwa 2008 mit der Kamera in leeren Gebäuden unterwegs und finde, es ist ein tolles Hobby.
Lieber Sven, ich begrüße dich herzlich in diesem Podcast und freue mich heute ganz sehr auf dich. Und wir haben jetzt schon im Voraus eigentlich den ersten Teil des Podcasts aufgenommen, inoffiziell. Aber umso besser wird es jetzt werden. Und genau, du hast es schon so ein bisschen angeteasert, weil ich wollte dich tatsächlich fragen, was es mit deinem Instagram-Namen auf sich hat.
Ja, ich habe irgendwann mal, ich glaube, ich bin früh aufgewacht, so ein bisschen, aber noch nicht ganz. Und irgendwie ging mir dieser Name durch den Kopf. Wenn mich jemand fragt, sage ich immer, das liegt an meinen holländisch-tschechischen Familien oder an meinen holländisch-tschechischen Ahnen, was natürlich völliger Quatsch ist. Meine Mama kommt aus Thüringen, mein Papa kommt aus Leipzig. Also eigentlich müsste irgendwas mit Gänsefleisch ein Name sein. Aber ja, es ist nun mal so geworden. Und Moranek van Lenneken, Es gibt keinen Sinn hinter diesem Namen. Also mir fällt keiner ein und ich habe es aufgegeben, mir was auszudenken.
Ja, das ist total witzig, weil ich hätte auch irgendwie gedacht, das hat so einen holländischen Hintergrund. Und ich gehe ja oft nach Namen. Also wenn ich schon was Ausländisches in diesem Namen entdecke, was jetzt nicht Englisch ist, denke ich mir oft, dass derjenige vielleicht nicht deutschsprachig ist. Und ich habe mir jetzt aber tatsächlich angeeignet, dass ich die Kommentare, nicht die Bildunterschriften, sondern die Kommentare checke. Und wenn jemand auf Deutsch antwortet in den Kommentaren, dann weiß ich, mein Glück, dann kann ich mal hier denjenigen auf meine Bucketlist setzen, weil ich sonst vielleicht was verpasst hätte. Und genau so war es nämlich bei dir, dass ich das getan habe und so auf dich gekommen bin. Und ich glaube, wir werden das heute alle nicht bereuen, dass du heute mit mir hier diesen Podcast machst. Und ich würde sagen, zum Einstieg erzählst du uns jetzt aber erstmal, was dich dazu bewegt hat, Lost Places zu besuchen und wie lange du das überhaupt schon machst.
Ich bin durch Zufall drauf gekommen. Wir waren 2008 in Luxemburg und ich hatte mir kurz vorher eine Kamera gekauft. Wir waren in Luxemburg, weil ein Freund von uns geheiratet hat, der ist Luxemburger. Und wir waren vormittags, oder meine Frau war vormittags im Hotel damit beschäftigt, sich herzurichten. Und ich hatte gerade eine neue Kamera und wollte ein bisschen raus spielen gehen und habe in der Nähe von diesem Dorf ein Stahlwerk gefunden, was noch in Betrieb war. Aber im Umfeld dieses Stahlwerkes waren so leere Baracken, mittelgroße Hallen. Und in einer Halle, es war so eine alte Backsteinhalle, standen so zwei, drei alte Kessel. Und ich fand es relativ faszinierend, mich in dieser Halle so ein bisschen zu bewegen, ein paar Bilder zu machen, natürlich ohne Stativ und mit ISO 5 Millionen, was bei so einer Canon 400D zu sehr zweifelhaften Ergebnissen führt. Aber das war so mein erster Kontakt mit Lost Places. Und dann zurück in Berlin ist es natürlich ein recht einfacher Weg, auf die Heilstätten in Beelitz zu kommen. Und nach meinem ersten Besuch Und das war dann auch für lange, lange Zeit mein letzter Besuch in Beelitz, worüber ich mich immer noch ärgere, habe ich dann festgestellt, dass das andere Leute auch machen. Die sind in Ruinen unterwegs, machen dort Bilder, machen dort Dinge, die man so in Ruinen machen kann. Und dann hat man sich im Internet gefunden, in diversen Foren und hat sich mit Leuten ausgetauscht, ist immer tiefer in das Thema eingestiegen, hat festgestellt, wie viele Ruinen es eigentlich so im eigenen Umfeld gibt, wie viele Ruinen es im also Berlin-Brandenburg ist natürlich ein sehr dankbares Feld mit den ganzen Militärhinterlassenschaften, mit irgendwelchen Kliniken im Wald. Und so kam dann eins zum anderen und irgendwie ist man dabei geblieben.
Vor allem in diesem Zeitraum in Luxemburg stelle ich mir das ganz anders vor wie heute. Da gab es bestimmt noch Buden, die es heute gar nicht mehr gibt.
Naja, wir waren ja eigentlich wegen der Hochzeit da. Und ich stelle es mir auch vor, dass es da schöne Dinge gibt. Ich stelle mir auch vor, dass ich vielleicht dieses Stahlwerk, was damals noch in Betrieb war, vielleicht irgendwann mal besuche, weil es verlassen ist. Ich habe gar keine Ahnung, ob es dieses Stahlwerk noch gibt, ob es noch aktiv ist, ob das stillgelegt ist. Aber ich werde mal recherchieren.
Herrlich. Also ich hatte das in der letzten Folge, dass ich gesagt habe, ich bin hier gerade reingerutscht in diesen Podcast von Träume schon. In letzter Zeit irgendwie, ich muss was machen. Ich muss schnellstens wieder auf ein Lost Place gehen, dann hat das vielleicht ein Ende, dass ich irgendwie über schöne, voll eingerichtete, alte Bauernhäuser träume oder ich habe keine Ahnung. Und was ist denn so deine Hauptmotivation bei der ganzen Sache?
Für mich ist es immer irgendwie so ein bisschen Indiana Jones spielen für Arme. Man sieht irgendwas im Internet oder in freier Wildbahn. Man versucht ein bisschen zu recherchieren, was das ist, wenn man feststellt, man könnte vielleicht dort mal reinkommen, dann versucht man irgendwie einen Zugang zu finden. Und am Ende ist man dann drinnen. Man findet jetzt keine Goldmünzen oder irgendwelche Dukaten, sondern einfach nur vielleicht eine große Industriehalle, eine Produktionshalle oder einen gammligen Tanzsaal. Und das ist so meine Belohnung. Und macht dann im Idealfall noch ein paar schöne Fotos, die man hinterher zeigen kann. Das ist so meine Hauptmotivation. Also dieser gesamte Prozess von der Recherche übers Reinkommen und bis hin dann zum hoffentlich schönen Bild, wobei ich bei den Dingen sehr kritisch bin bei meinen Bildern und relativ wenig nur zeige, aber das ist so der Prozess, der mich weitermachen lässt.
Indiana Jones, das hast du jetzt schön gesagt.
Ja, na gut, ich finde, das trifft es ganz gut. Aber am Ende muss es natürlich jeder selber entscheiden, was da die Motivation ist. Und bei mir ist es eben dieses Ganze, nicht zu wissen, kommt man rein, kommt man nicht rein, wird man erwischt, fällt man irgendwo runter. Gott sei Dank sind wir da von den meisten Gefahren irgendwie verschont geblieben. Aber das spielt natürlich immer so ein bisschen mit dieser Nervenkitzel, das Adrenalin, was dann kommt, wenn man Schritte hört oder wenn man irgendwelche Dinge sieht, die man eigentlich nicht sehen möchte in so einem Lost Place, weil sie eine Gefahr bedeuten oder weil sie einfach eine Strafe bedeuten. Das ist so das, was das Ganze ausmacht.
Und weil du gerade Thema schöne Fotos machen angeschnitten hast, das war ja so ein Hauptgrund, womit du zumindest mich gekriegt hast, weil ich mir gedacht habe, wie zum Teufel kann dieser Mann nur knapp 300 Follower bei Instagram haben, aber er macht Fotos, als wenn er 3 Millionen haben könnte. Und das ist manchmal, wie ich schon so oft gesagt habe, das ist so schade, dass das irgendwie so untergeht, ja, bei Instagram. Also, dass man da irgendwo in den Weiten des Instagrams rumschwimmt und man leider oft irgendwie solche Bilder gar nicht so teilen kann oder die gehen da total unter.
Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen rot geworden. Vielen Dank für das Lob. Aber das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt, das ist nicht mein Antrieb. Also ich würde lügen, wenn ich mich nicht über Zuspruch oder über positives Feedback freuen würde. Das ist, ich glaube, das würde mir keiner abnehmen, wenn ich da was anderes erzählen würde. Aber das ist halt nur ein Teil von diesem Hobby. Ich bin mit Leuten unterwegs, guck mir eine Ruine an und hab dann im Idealfall eine Handvoll schöne Bilder aus diesem Abenteuer. Und das zeigt man halt Aber ob das jetzt 30 oder 300 oder 3 Millionen Leute, ja, das ist jetzt nicht mein Antrieb.
Und ich habe das mehrmals schon gehört. Also manchmal sehe ich Profile oder auch, ich habe ja auch schon mit einigen Leuten hier gesprochen, wo ich mir denke, ey, die Bilder könntest du irgendwo auf eine Leinwand ziehen und irgendwo aufhängen, weißt du, oder einen Kalender machen oder ein Buch oder was weiß ich. Und das ist manchmal bewundernswert. Und ich glaube auch wirklich, wenn man sehr gute Bilder macht und wie du so, dass man sagt, so ich habe jetzt auch gar nicht Interesse, dass sie irgendwie viral gehen oder so. Und das ist, glaube ich, dann nochmal irgendwie, da werden die Bilder, also meiner Meinung nach, dann werden die Bilder noch besser.
Natürlich ist es so. Was soll ich jetzt auch noch sagen? Ich habe mich einfach damit abgefunden, dass es so ist. Will gar nicht zu viel Zeit für irgendeine Reichweite vergeuden, sondern wird dann lieber die Zeit versuchen zu nutzen, um mir eine andere Location anzuschauen. Bin der Meinung, Instagram vielleicht insofern verstanden zu haben, dass es eben Mechanismen gibt, die ich nicht verstehe, und damit ist auch gut.
Also ganz genügsam.
Ja.
Das ist schön.
Also ich habe einen ganz normalen Job, zu dem ich nahezu jeden Tag gehe, damit mein Geld verdiene, mein Auskommen habe, mir meine Reisen erlauben kann, mit meiner Frau unterwegs bin, und das reicht mir. Da muss ich jetzt nicht mich noch um ganz viel Instagram-Follower kümmern. Das ist ja dann bestimmt auch irgendwann anstrengend. Eine Freundin von uns, die ist relativ erfolgreich auf Instagram, allerdings mit ganz anderen Dingen, und die hat gesagt, ab den 10.000 Follower beginnen die Probleme, da kommen dann die Idioten. Und wenn man sich manchmal bei ihr dann so umguckt, was da in den Kommentarspalten so zu finden ist, was ja auch in irgendeiner Art und Weise moderiert werden muss von einem selber, dann denke ich mir, nee, das brauche ich nicht.
Ja, und ich beneide manchmal die Leute, die das alles so unter einen Hut kriegen, die da wirklich tippitoppi in sämtlichen sozialen Medien sind und Content posten und agieren und kommentieren und liken und machen, aber so nebenbei, weil das ist einfach so ein Kinderspiel für die. Und ich denke, ich merke das ja auch, was das an Zeit kostet, wenn du immer Bilder postest und kommentierst und likest und immer irgendwie auf dem aktuellsten Stand bist. Und ich glaube, man hat aber mittlerweile auch so sehr dieses Gefühl, dass man immer Angst hat, irgendwas zu verpassen. Weißt du, so, oh, ich verpasse jetzt immer irgendwie was, oder ich muss jetzt immer auf dem aktuellsten Stand sein, damit ich mitreden kann.
Ja, ich glaube, das hatte ich früher, wenn es darum ging, ob ich jetzt am Wochenende raus darf oder nicht, dass ich irgendwo in der Disco oder im Club was verpasse. Aber dass ich in der digitalen Welt was verpasse, ich glaube, dazu gehe ich viel zu gerne raus und schaue mir irgendwas an, ob es jetzt ein Lost Place ist, ob es irgendwas in der Natur ist, ob es eine Stadt ist, ob es Architektur ist. Ich glaube, da bin ich mittlerweile gelassen genug, um sowas mich nicht nerven zu lassen.
Na, schau, dann sitzen wir vielleicht beide zusammen im Instagram-Gefängnis, weil das tue ich schon eine sehr lange Zeit, nachdem ich nicht mehr regelmäßig Content poste auf meinem Hauptkanal und auch wenig bis gar nicht so den Feed durchgehe von oben bis unten oder regelmäßig. Klar, man macht so auf, guckt rein, okay, das war's. Aber dass ich jetzt großartig da noch was mache, ist jetzt nicht mehr. Und man merkt das wirklich auch so in den Aufrufen und in den Likes, dass das irgendwie total untergeht. Und ich nenne das immer ganz nett so der Instagram-Gefängnis oder Gulag oder so, wo man dann bestraft wird und da drinnen sitzt und nie wieder rauskommt.
Ganz genau. Also nee, da ist mir das echte Leben viel zu wertvoll, als dass ich da irgendeinem Hype oder irgendeinem, ich nenne es jetzt mal Ruhm, obwohl es natürlich Quatsch ist, hinterherrenne, weil da will ich mich gar nicht von treiben lassen. Mhm. Nö, das ist, wie gesagt, auch nicht mein Antrieb. Also natürlich freut man sich, aber irgendwann ist dann auch mal gut.
Genau. Die nächste Frage lautet: Hast du schon mal einen vermeintlichen Lost Place betreten und warst dir aber gar nicht sicher, ob dieser überhaupt lost war?
Ich habe manchmal das Gefühl, dass andere Leute gleichzeitig mit in einem Lost Place sind und sich aber irgendwo verstecken. Aber ob man jetzt, ja doch, es gab mal ein Gutshaus, auch in Brandenburg, was in einem sehr guten Zustand war, wo wir durch ein Fenster durchgekrabbelt sind und wo man eigentlich davon ausgehen könnte, dass da jeden Augenblick der Schlüssel in der Tür dreht und jemand reinkommt und uns fragt, was wir da wollen in seiner Wohnung. Aber in den meisten Fällen, dadurch, dass wir relativ wenig in Wohnhäusern unterwegs sind, sondern eher so Industrieanlagen, Krankenhäuser, Militäranlagen, Herrenhäuser, Schlösser, ist die Gefahr vielleicht nicht ganz so groß wie bei den Leuten, die regelmäßig jetzt Wohnhäuser aufsuchen.
Das ist ein guter Denkansatz. Ich habe jetzt gerade nämlich nachgedacht, während du das gesagt hast. Und es ist echt so, weil in so einer riesigen, ollen Fabrik, weißt du, wo schon alles so verrostet ist und so jedes Fenster irgendwie eingeschlagen, denkst du dir sehr gut, wenn ich da jetzt irgendwas höre oder Schritte kommen, dann ist das entweder der Sicherheitsdienst, andere Urbexer oder irgendjemand, der in irgendeiner Ecke dieser riesigen Fabrik sein Lager aufgeschlagen hat. Genau, aber wie du sagst, in einem Wohnhaus ist es oft so tippitoppi, dass du wirklich das Gefühl hast, so ich bin jetzt hier irgendwo reingelaufen, wo noch jemand wohnt.
Absolut, absolut. Meistens ist es ein Zustand, wo man dann eigentlich auch nicht mehr wohnen würde, aber man kennt ja da genug Berichte von irgendwelchen Messihäusern und dann ist die Chance durchaus da, dass man da noch jemanden trifft. Gott sei Dank war es noch nicht der Fall. Ich habe auch noch keinen irgendwo liegen sehen, der sich nicht mehr bewegt hat. Das ist ja immer so ein bisschen, wenn man irgendwo um die Ecke kommt, hängt da, liegt da oder ist da irgendjemand, der da vielleicht nicht mehr ganz gesund ist, aber das ist toi 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 bisher bei uns noch nicht der Fall gewesen und so soll es auch bleiben.
Ja, aber wirklich, oder? Und du hast jetzt schon so ein bisschen gespoilert, aber was machst du so am liebsten eigentlich so?
Naja, also so richtig schöne große Industrieanlagen, da gibt es ja hier in Mitteldeutschland das ein oder andere Kraftwerk oder die ein oder andere Fabrik, die man besuchen kann, wo man auch mal einen ganzen Tag drin verbringen kann, wo man die Technik noch sieht, wo man sieht, mit welchem Aufwand dort viele, viele tausende Leute teilweise gearbeitet haben, um Energie zu erzeugen, um irgendwelche Produkte zu schaffen. Das ist so das, was ich richtig klasse finde. Was mich auch so sehr interessiert, sind einfach so architektonisch schöne Sachen. Das ist ja was, wo man gerade so in alten Militäranlagen, wobei ich da jetzt auch nicht der Experte bin, aber wenn man so alte Militäranlagen hat, die nicht von Russen, sondern so eher noch aus dem Dritten Reich oder gar aus dem Kaiserreich stammen, wo man dann so schöne Treppenhäuser hat oder einfach so einen verschnörkelten Türrahmen. Das sind so Sachen, die mich faszinieren. Oder so eine schöne Säule oder irgendwelche Fresken an der Wand, Figuren. Das ist was, wo ich steil gehe.
Die Steile. Nee, aber es ist ja schön so, weil jeder hat ja auch so sein eigenes Ding, gell? Und ich finde, man sieht das aber auch an deinen Fotos, dass du natürlich auch sehr viel Architektur, also dass du den Fokus eher so auf die Architektur irgendwie legst und auch mal so das ein oder andere Treppenbild oder Gebäude einfach. Und ja, ist schon schön.
Vielen Dank.
Oh Gott, die Leute, die heute hier zuhören, die denken, oh Gott, du bist so ein Schleimer. Aber manchmal bin ich einfach geflasht, Leute, von uns.
Nee, wir haben ja gesagt, dass du das so machst.
Genau, du hast mich eigentlich dafür bezahlt. So.
Richtig,
noch
richtig.
Gesagt, wenn du was Falsches sagst, verklage ich dich.
Ganz genau.
Was war dein spektakulärster Zugang bis jetzt?
Da gibt es bestimmt ganz viele. Also was mir jetzt auch noch relativ gut in Erinnerung ist, ich war erst im Winter in der wunderschönsten Schaltwarte, die es meines Erachtens auf dieser Welt gibt. Und das ist eigentlich komplett unspektakulär, der Zugang. Aber in Verbindung mit diesem Ort einfach sensationell. Also man kennt seit Jahren die Bilder, man kennt die Videos und sieht, wie man dort reinkommt und dann steht man irgendwann wirklich selber mal dort drin, wundert sich, wie es dieser Lost Place so lange schafft, nicht zerstört zu werden. Mhm. Und das ist einfach erhebend. Und dadurch, dass, also ich habe zu meiner Frau gesagt, lass uns doch mal nach Budapest fliegen. Meine Frau weiß, was ich mache, aber die kommt eigentlich nie mit. Und ich habe ihr dann irgendwann gesteckt, dass ich da vielleicht auch noch so ein kleines Nebenziel habe und irgendeinen Tag mal ganz früh aufstehe, aber so kurz zum Frühstück, zum späten Frühstück wieder da sein werde. Und dann hat sie nur mit dem Augen gerollt und hat mich gehen lassen. Und das war unfassbar. Wer den Zugang kennt, und ich glaube, das kennen viele, weil das ja auch ein relativ bekannter Lost Place ist, so spektakulär ist er nicht. Also ich empfand ihn nicht als so spektakulär. Ein bisschen kniffelig, aber man muss jetzt nicht ganz doll irgendwo hochklettern oder 10 Meter durch einen tiefen Graben robben. Aber das ist halt einfach dieses Ergebnis, wenn man in dieser Schaltwarte steht. Ich fand es unfassbar erhebend.
Aber das ist eigentlich wahr, ja, weil du sagst, ein Ort, den es schon so lange eigentlich gibt und der so wenig Vandalismus hat, und das ist echt so. Also auch die Bilder, wenn man immer wieder welche sieht, das sieht irgendwie immer gleich aus.
Ja, genau. Und wenn man sich dann, wir haben ja hier in Berlin in den letzten Jahren auch die ein oder andere halbwegs schöne Schaltwarte, die aufgepoppt ist und die dann innerhalb von relativ kurzer Zeit vandaliert wurde, wo dann die Menge an Graffitis mehr oder weniger täglich zunahm, dann wundert man sich, wie das dort so gut gehen kann.
Aber ich glaube, da ist ja auch noch irgendwie so ein Sicherheitsdienst drauf.
Da ist ja direkt daneben ein Kraftwerk oder irgendeine große Industrieanlage, die noch aktiv ist. Mhm. Direkt daneben ist eine Baustelle. Dort werden, ich glaube, Wohnhäuser gebaut oder Bürogebäude, weiß ich nicht. Ich bin auch mit den Bauarbeitern früh um 7 Uhr gleichzeitig schon zur Schicht gegangen. Aber inwiefern jetzt das Gebäude bewacht wird, ich weiß es nicht. Also der Zugang, dieses offene Fenster ist ja seit längerer Zeit schon vorhanden. Und wenn dort jemand vernünftig gucken würde, dann wäre es ganz einfach, da eine Platte vorzunageln. Deswegen, das sind alles so, für mich ist es so ein bisschen widersprüchlich, aber für mich ist es andererseits auch gut, denn ich war jetzt da und konnte den Ort genießen.
Ja, oder ob das dann so tricky ist irgendwie für Leute. Aber gut, ich meine, wenn du da jetzt wirklich schweres Gerät rausträgst, ja, so wie es oft ist, und man glaubt es manchmal nicht, wie die Leute das schaffen, also wie viel Mann brauchst du und wie machen die das überhaupt? Also bei manchen Orten habe ich mich schon gefragt, so wie, weißt du was, wie und warum vor allem.
Aber, genau, ich wollte gerade sagen, die schlimmste Frage ist ja eigentlich, warum?
Ja, warum wegen Kohle natürlich.
Wie dicht muss die Schaukel an der Wand gestanden haben, dass man in irgendeinen Lost Place geht und den anfängt zu zerkloppen oder zu zerstören? Das ist eine Sache, die erschließt sich mir nicht.
Ja, auch Sachen, also gerade in einem Kraftwerk, ich meine, da hast du natürlich sehr viel mit, hier im, sag mir, sehr viel Kupfer wahrscheinlich, Rohre, was weiß ich, was du da irgendwie mitgehen lassen kannst. Aber ich denke mal, das ist, wie, wenn du sagst, okay, da ist viel Betrieb außen rum und so, und das auch mit Sicherheitsdienst teils, dann wird es ein bisschen tricky sein, oder? Vielleicht werden da auch ganz viele Transporter kontrolliert, weißt du, was die so an Inhalt da drin haben?
Ich weiß es nicht. Also das ist bei der Nummer, das wird wahrscheinlich ein Rätsel bleiben, vielleicht löst sich es ja irgendwann mal auf, aber ich freue mich einfach, dass ich da gewesen bin und dass ich eben auch alleine mich reingetraut habe, weil in den meisten Fällen bin ich halt mit dem Mann unterwegs und zu zweit ist es ja einfach vom Gefühl so ein bisschen anders, entspannter, ja. Und ein bisschen besser, weil man ganz genau weiß, wenn jetzt wirklich was passieren würde, dann passt der andere auch mal auf oder kann Hilfe holen, das Gott sei Dank bisher noch nie der Fall gewesen ist. Und im Ausland ist es eh mal eine andere Nummer, aber das macht es halt, auch umso spannender, egal ob man dann alleine oder zu zweit, ob man in Belgien irgendwo reinmarschiert, ob man in Osteuropa sich irgendwas aussucht. Das ist allein aufgrund der Sprachbarriere und den deutlich wilder gestalteten Schildern mit irgendwelchen Waffen und sowas nochmal eine ganz andere Nummer.
Ja, und wir wollen es auch nicht verschreien, dass dieser Ort noch ganz lange schön bleibt, vor allem.
Unbedingt.
Und was war denn bisher die weiteste Strecke, die du für einen Lost Place in Kauf genommen hast?
Weiß ich gar nicht. Also wir waren jetzt ein paar Mal in Belgien gewesen. Ansonsten bis Österreich runter, dann zu der Schaltwarte. Ich glaube, das ist auch relativ weit. Und ich war in Griechenland mal, aber das war ein Zufallsfund, in so einer ganz kleinen, süßen Kirche, die wir durch Zufall gefunden haben. Aber das würde ich insofern nicht gelten lassen, weil ich ja nicht wegen dieser Kirche dorthin gefahren bin. Nein, ich denke halt Osteuropa, Ungarn oder Belgien, so das sind so die weitesten Locations gewesen, ja, von Berlin aus.
Genau, ich wollte gerade sagen, weil ich denke mir immer so, wenn ich es höre, denke ich mir so, ach ja, ist ja eigentlich so ein Katzensprung irgendwie, aber ist es dann halt doch nicht. Gell?
Genau.
Weil alleine von Berlin nach Österreich, oh Gott, das ist ja so, wie lange fährt man? 7, 8 Stunden?
Ja, so ungefähr. Also je nachdem, wo du nach Österreich willst, Richtung Linz, da ist es ja manchmal ganz schön. Es ist ein bisschen länger, wenn du irgendwo in die Alpen oder nach Tirol fährst. Schaffst du es wahrscheinlich auch in 5 bis 6, glaube ich.
Ja, aber dafür habt ihr natürlich den großen Vorteil, dass ihr super schnell in Polen seid.
Das stimmt. Wir waren auch vor gar nicht langer Zeit in Polen und haben aber feststellen müssen, dass der Pole seine Ruinen noch relativ gut sichert. Jetzt wissen wir
Oh.
natürlich immer nicht, ob die Schilder oder die Alarmanlagen echt sind. Und wenn sie zu gefährlich aussehen, dann werden wir es auch nie erfahren, weil dann dreht man unverrichteter Dinge wieder ab. Weil das ist dann halt, ich glaube manchmal, gerade Osteuropa ist teilweise sehr wild, da wird nicht die Polizei geholt, da kriegt man einfach einen Knüppel auf den Kopf und dann ist gut.
Genau.
Und dann fragt dann auch keiner. Und dann ist man auch nicht in der Position, zur Polizei zu gehen und sagen, ich habe hier einen Knüppel auf den Kopf bekommen. Also da gibt es, glaube ich, im Süden von Europa momentan deutlich dankbarere Länder, wo man sich schöne Sachen angucken kann. Also
Ja,
gerade
gell.
Richtung
Es ist
Portugal,
immer
Spanien, Italien und sowas.
wieder lustig, so dass so dieses Osteuropa-Klischee immer noch besteht, ja, aber ich habe das jetzt wirklich auch in Bosnien bemerkt, da ist dann wirklich, wenn irgendeiner nur vorbeiläuft, dass die Leute schon aus dem Haus rauskommen und gucken oder auch einfach andere Leute, die da gegenüber bei der Tanke sind oder irgendwas, dass da gleich jeder guckt. Und ich beobachte ja seit ein paar Jahren und traurigerweise bin ich wahrscheinlich dieses Jahr nicht in Polen. Ich beobachte da seit Jahren mittlerweile so ein Haus. Das ist immer genau in dem Hotel, wo ich quasi mich niederlasse für die Arbeit, ist genau 2 Minuten oder so weg. Und das liegt total beschissen an einem Kreisverkehr, super beschissen. Und da ist immer ein Verkehr, dass du denkst, so, das ist jetzt die Hauptstadt von Polen hier und alle fahren da irgendwie durch, sogar am Wochenende. Und das sieht total lost aus, aber interessanterweise ist irgendwie manchmal eine Zeitung da und dann ist die Zeitung weg und es ist aber nie Verkehr da, also dass man irgendwie sieht, da kommt jemand raus oder da geht jemand rein oder es tut sich einfach nichts. Und ich wäre schon auf das Grundstück draufgegangen, wenn nicht schon die Leute dich doof angucken, wenn du nur vor dem Haus stehen bleibst und guckst. Also wirklich, ah. Oh.
Also ich habe mittlerweile oft die Erfahrung gemacht, dass frech wirklich weiterkommt. Im Zweifel, ich habe mir irgendwann mal vor vielen Jahren einen Bauhelm geholt. Und in Berlin gibt es ja manchmal das eine oder andere prominent stehende Haus, wo ein Baugerüst dran ist und wo man dann nach Feierabend einfach mal das Gerüst hochklettert. Und da ist so ein Bauhelm durchaus hilfreich, weil der schafft unheimlich Vertrauen bei den Leuten, wo man dann auch am Küchenfenster vielleicht mal vorbeistapft auf dem Gerüst, weil die denken, der hat einen Helm auf und vielleicht noch Sicherheitsschuhe. Der muss da sein. Und wenn man das vielleicht noch mit einer Warnweste und so einer Kladde kombiniert, dann bist du selbst in Osteuropa wahrscheinlich, wirst du gar nicht für voll genommen oder gar nicht wahrgenommen, sondern da denken dann die Leute vielleicht sogar, das muss da. Muss da genau
Ja,
sein. Ich weiß es nicht.
keine Ahnung. Ich habe auch schon oft gedacht, so einfach irgendwelche Leute anquatschen, weißt du, weil ich glaube, die sind natürlich, also ich wäre, glaube ich, auch misstrauisch, wenn da irgendjemand was auskundschaftet, weil du weißt ja nicht so, okay, will der jetzt einbrechen oder will der irgendjemanden da umbringen oder keine Ahnung, was auch immer. Und ich glaube oft, wenn man trotz irgendeiner Sprachbarriere, das ist ja heute nicht mehr so schrecklich, wie es ohne Handy war, sage ich jetzt mal, und
Das stimmt.
Übersetzer. Genau, es ist nicht mehr so schlimm und ich habe mir oft schon gedacht, so einfach mal irgendjemanden anhauen. Und ich habe jetzt so immer dieses Prinzip gefahren, dass ich einfach die Leute, die in dieser Gegend wohnen, dass ich die einfach immer, also Kollegen, die ich dann frage, so hey, was ist denn, kennst du das Haus oder dies und das? Und ein anderer Kollege von uns, der kommt aus Stettin und der hat mir schon gesagt, boah, Stettin, da gibt es mega viel Industriealte und so. Und ist tatsächlich sehenswert, aber die meisten interessanten Dinge sind leider mit riesigen Eisentoren. Also wirklich so
gesichert.
Genau, also nicht so leichte Tore, wo du jetzt irgendwie einen Fuß reinstecken kannst und rüber, sondern das ist wirklich ein Tor, das ist so 5 Meter groß und einfach nur so Metall, weißt du, so keine Chance reinzukommen. Und trotzdem war cool anzusehen, weil man so von außen so ein bisschen erkennen kann, ja, wie cool das bestimmt innen drin wäre. Und auch mega alt, weil da war auch super viel Industrie und Tuchfabriken und weiß ich nicht was, aber es ist dann alles irgendwie so verschütt gegangen. Und ich, als ich mir dann die Stadt so angeguckt habe, ist zwar jetzt nicht riesig, aber ist okay. Und das hatte für mich so ein bisschen so Charleroi-Flair in Belgien, weil da ist auch ein bisschen so runtergekommen und dreckig und viele Autos, weißt du, nur die Innenstadt von Stettin ist so ein bisschen schön, der Marktplatz und die Häuschen schön hergerichtet und so, aber alles andere ist irgendwie halt so richtig Ostblock, wie man das kennt. Mhm. Total.
Das Schlimme ist, wenn man durch Polen fährt, man denkt ja immer, das halbe Land ist irgendwie verlassen. Ich hoffe, ich ärgere jetzt die Polen nicht, aber wenn man da durch die Dörfer fährt, so wenn man 5 oder 10 Kilometer hinter der deutschen Grenze ist, sieht ja jedes zweite Haus verlassen aus und dann sieht man einen Kopf, der da aus dem Fenster guckt und kann dann schnell mal auf die falsche Fährte geraten, aber das ist wahrscheinlich einfach in Osteuropa in der Natur der Sache, dass die
Tschechien
das
auch.
Ist alles ein bisschen, ja genau, na klar, das ist nicht anders.
Nee, aber Polen hat auch sehr schöne Städte, also Warschau habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft. Aber Krakau zum Beispiel war ich und super schön, alles sauber. Und interessanterweise, da wirst du jetzt sehr staunen, habe ich mir nämlich gedacht, das war während Corona, während ich dort war in Krakau und natürlich nicht so viel Betrieb wie sonst. Aber ich habe paar betrunkene Leute gesehen und habe mir immer gedacht, okay, die sind alle besoffen, aber die haben keinen Alkohol. So, hä? Und dann habe ich mal nachgegoogelt. Und es ist tatsächlich in Polen verboten, Alkohol in der Öffentlichkeit zu trinken.
Das glaubt wahrscheinlich keiner.
Ja, wie in Amerika. Und ich war auch sehr erstaunt, habe gedacht so, hä, wie kann denn das sein? Aber es kann natürlich auch sein, dass das nur in den Großstädten ist, weißt du, so, weil die halt sagen, okay, wir wollen jetzt dann nicht irgendwie saufgelagern, dass die Leute sich dann schlagen oder weiß ich nicht irgendwas. Aber das war, da habe ich sehr gestaunt, sehr, ja. Oh Gott, oh Gott. Jetzt finde ich.
Aber was ich sage, also ich war mit meiner Frau vor vielen Jahren in Warschau, wobei so viele Jahre sind es gar nicht, 3-4 Jahre, glaube ich. Und das ist eine wunderbar faszinierende Stadt. Also da hast du teilweise dieses Moderne, teilweise dann noch dieses Alte, auch diese Zuckerbäcker-Architektur, wie es teilweise in Berlin oder hier in Eisenhüttenstadt oder also in der ehemaligen DDR teilweise noch zu finden ist. Also es ist echt interessant. Wir waren da wirklich zum Stadt angucken und nicht zum Lost Places angucken, aber Warschau kann ich wirklich empfehlen. Es ist eine tolle Stadt.
Also siehst du, wir verteilen ja auch noch Reisetipps, weißt du, und auf was man gleich achten soll. Reise-Urbex Lost Place Podcast. Welchen Lost Place hast du mehrmals besucht und warum?
Welchen Lost Place habe ich mehrmals besucht? Das ein oder andere große Kraftwerk in Mitteldeutschland, weil es mich einfach fasziniert, also auch unterschiedliche Kraftwerke, weil man nie fertig ist mit dem Entdecken. Es gibt im Großraum Leipzig ein ganz kleines, schnuckliges Kraftwerk von einem Transportunternehmen, was ganz, ganz klein ist, ganz, ganz still vor sich hin gammelt, wo ich gerne mal hinfahre, so 1 bis 2 Mal im Jahr, und nach dem Rechten zu schauen, ob es wieder ein bisschen mehr gerostet ist, ob der Farn wieder ein bisschen mehr gewachsen ist, dass das Dach wieder ein bisschen kaputter geworden ist und die Flechten und Moose an den Wänden sich wieder ein bisschen ausgebreitet haben. Das ist was, wo man dann mal so eine Stunde oder nur eine halbe Stunde mal gucken geht, die Atmosphäre aufsorgt, vielleicht so 1, 2, 3 Bilder macht und die dann zu Hause vergleicht. Ansonsten, ich war jetzt vielleicht 3, 4, 5 Mal in Belgien. Da ist es in der Natur der Sache, dass man das ein oder andere doppelt besucht. Es ist immer schön zu gucken, wie die Dinger vor sich hin gammeln. Wie man so mit teilweise mit nur wenigen Wochen oder teilweise auch mit mehreren Jahren Abstand sieht, was aus den Häusern wird, was dort rausgenommen wird, was dort zerkloppt wird. Ich habe ein Beispiel, wo ich glaube 2012, waren wir im Nordwesten von Belgien im Chateau Gramère, hieß es, glaube ich, war damals der Irbex-Name. Das war ein spektakulärer Zugang. Da war ich mit einem Kumpel, der manchmal mitkommt, der wohnt in Köln, mit dem bin ich 3-4 Tage nach Belgien gefahren, habe auch gesagt, was wir da machen. Und dann sind wir um dieses Chateau geschlichen und das steht auf so einem, naja, der Keller, der ist so halb, der Keller guckt so halb raus, also der ist nicht komplett unterirdisch. Und da war an der Seite oder auf der Hinterseite war wie so eine Art Tunnel, wo dann so eine Kellertür in den Keller geführt hat. Das war so eine Glastür und wir standen beide vor dieser Tür und dachten, scheiße, wir kommen da nicht rein. Wollten natürlich diese Glastür auch nicht kaputt machen, sind dann um dieses Chateau geschlichen und ich war kurz davor, durch so eine Luke von so einem Kellerfenster dann irgendwie mich da runter zu bewegen, bis dann mein Kumpel nochmal in diesen Tunnel gegangen ist, lachend rauskam, mich zu sich geholt hat und mich dann gebeten hat, mir die Tür nochmal genau anzuschauen. Da war keine Glasscheibe drin. Das hast du halt nicht gesehen. Wir sind also wirklich eine halbe Stunde um dieses Chateau rumgeirrt und hätten einfach durch diese nicht vorhandene Glastür beziehungsweise durch die nicht vorhandene Glasscheibe durchgehen können und haben es dann auch gemacht. Haben uns heute noch, machen wir übrigens über diese Geschichte lustig, aber das sind dann so Sachen, die dann auch so ein bisschen in Erinnerung bleiben. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wir waren dann, glaube ich, 5, 6, 7, 8 Jahre später wieder in Belgien, haben dieses Chateau gesucht, haben festgestellt, dass da das freie Umfeld bebaut wurde und dass in der Mitte von dieser kleinen Siedlung eben dieses renovierte Chateau stand. Das war so ein kleines Siedlungszentrum mit einem Café und haben uns dann dort auf die Terrasse gesetzt, haben Kaffee getrunken. Ich habe meinem Kumpel dann gezeigt, wo dieses Kellerfenster war, wo ich fast mich durchgequetscht hätte, wo ich wahrscheinlich heute noch drinne stecken würde und habe dann auch den Zugang über diesen Tunnel nochmal gezeigt, wo diese kaputte Glastür drin war, die wir eine halbe Stunde lang übersehen hatten, beziehungsweise die Tatsache, dass die Scheibe da nicht drin war.
Und wie war das so, als du das dann in Betrieb gesehen hast?
Ich fand's schön. Also man hat damals die Bilder, die ich von dem Chateau kannte, im kaputten Zustand waren, da waren noch lauter Möbel drin. Dort waren, ich glaube, da war wie so eine Art Bibliothek oder so ein Bücherschrank drin. Deswegen hieß es auch Chateau Gramère. Ich bin leider der französischen Sprache nicht mächtig, deswegen sei mir das verziehen, wenn es nicht korrekt ausgesprochen ist. Und als wir dann selber drin waren, hat man eben noch dieses wunderschöne Holz Treppenhaus gesehen. Das war so ein riesengroßes Buntglasfenster wie in so einer Kirche, wo so eine Figur dort abgebildet war. Die war damals, wo wir drin waren, aber auch schon teilweise kaputt beziehungsweise mit Holzplatten abgedeckt. Und wenn man dann nach vielen Jahren in dieses Haus wieder reinkommt und ganz genau weiß, an der Stelle habe ich schon mal gestanden und habe ein Foto gemacht, dann ist es toll. Dann freut man sich einfach, dass ein Lost Place nicht kaputt gegangen ist, dass dann wirklich jemand das Geld in der Hand genommen hat und das Ding wieder entwickelt hat. Mhm. Das ist wirklich schön.
Total. Und ich finde das lustig, wie du das erklärt hast, dass du da ab und zu so Kontrollgänge machst. Das geht mir nämlich ähnlich. Aber eben auch aus dem Grund, weil ich bei manchen Gebäuden irgendwie, also ich mache das natürlich nicht bei super vielen Lost Places, ja, aber manchmal hat man irgendwie so einen Narren gefressen an einem Gebäude, warum auch immer, ob das jetzt ein Haus ist oder eine Fabrik, aber irgendwie, keine Ahnung, hat man das so als Superplace empfunden oder keine Ahnung. Und ich mache das auch ab und zu, dass ich dann eben so auserkorene Orte öfters mal besuche. Also manchmal nehme ich mir das auch fest vor, dass ich sage so, hey, ich plan das jetzt mit ein, weil ich einfach mal sehen will, wie das nach einem Jahr oder so aussieht. Aber es gibt auch Orte, wo du einfach Fotos siehst zum Beispiel und du denkst dir dann so, boah, okay, krass, wie schaut's denn jetzt da aus? Und dann gehst du einfach hin, um so Vergleichsbilder zu machen, weißt du, wenn du den Ort schon irgendwie ein paar Mal besucht hast und den eigentlich nicht mehr auf dem Schirm hattest, aber dass du dann sagst so, okay, ich besuche den jetzt einfach nochmal, dass man so Vergleichsbilder hat. So habe ich das in Luxemburg mit dem Hai, Maison Decker, habe ich gemacht. Und da habe ich nämlich genau dasselbe Foto nochmal aufgenommen. Einfach auch, weil ich sehen wollte, wie sich das nach 2, 3 Jahren verändert hat. Und ich war sehr überrascht, weil ich da reinkam und gedacht habe, so, okay, hier hat irgendjemand geputzt. So, schaut aus, wie wenn jetzt da jemand einziehen würde morgen. Das war super komisch.
Okay.
Also na, voll abgefahren.
Ja, na klar, also gerade wenn sich ein Lost Place ohne dass man es jetzt erkennt, zum Positiven entwickelt. Also nicht, indem der Gammelfaktor erhöht wird, sondern dass er plötzlich sauberer wird. Das ist ja dann schon merkwürdig. Oder der Urbex-Bus ist angekommen und Tine Wittler hat mal durchdekoriert. Man weiß es nicht.
Ja, das war super seltsam, weil also ich empfand die Küche auch zum Beispiel, die Fliesen und alles, das hat so sauber ausgesehen, aber das kann natürlich auch täuschen, weil wenn du einen Ort lange nicht besuchst, weißt du, und immer nur so Bilder siehst, dann kommt das natürlich nicht so rüber. Aber ich habe mir echt gedacht, so, da war irgendjemand hat doch hier mit dem Putzeimer rumgescheuert, weißt du, aber es gab dann schon noch so Anzeichen, die quasi wie früher waren, aber es ist auch sehr viel so Zeitungspapier oder so Papiere, was da einfach rumlag, ist so weg gewesen, so hä?
Ja. Naja gut, das ist dann vielleicht in irgendwelchen Sammlungen von
Emily Erickson
oder man weiß es nicht.
Aber auch keine Müllsäcke oder so, weil das Typische ist ja oft, jemand kommt, räumt auf und dann wird der Müllsack irgendwo in die Ecke geknallt, dass er halt nicht auf Motiv drauf ist, so das kennt man. Aber dass so gar nichts da ist, weißt du, so hä? Und ich habe auch eigentlich darauf gewartet, dass jede Minute diese riesige olle, schwere Holztür aufgesperrt wird und der Nachbar einfach so kommt und so sagt so, ja, ich bin sowieso das Monster und erwische euch alle, weil der ist immer nicht so scharf drauf, wenn er da irgendwie mitkriegt, dass da Leute reinstampfen. Mhm. Aber das war sehr interessant zu sehen, aber ich mache das auch sehr gerne.
Vielleicht solltest du mal die Nachbarn interviewen, weil ich glaube, das ist so eine spannende Nummer. Total. Wenn du ständig irgendwelche Leute neben deinem Grundstück hast oder teilweise über dein Grundstück laufen siehst, die dann in so eine Bruchbude reinmarschieren. Ich glaube, so richtig geil ist das für die Leute auch nicht.
Ja, und weil du das sagst, bei Decker würde es mich wirklich interessieren, weil der anscheinend ja auch die kannte. Und jetzt leider ist es nicht mehr möglich, aber als das noch wirklich Lost war, also oder als das wieder so ein Hype bekommen hat, so um 2021 und sehr viele Leute da waren, lagen da auch noch so alte Bücher rum und so. Und das war ein Milchhof quasi und da war auch ein uraltes Buch, wo drinnen stand, die haben dann eine Kuh verkauft, ein Kalb bekommen, so und so viel Liter Milch, aber wirklich aus, weiß ich nicht, Ende 1895 oder so bis 1910, 1920 und so die Story, weil heute kann man sich das irgendwie gar nicht mehr vorstellen und mich würde auch echt interessieren, was es mit diesem Hai auf sich hat. Also da haben ja wohl mal Kinder gelebt, gehe ich davon aus, ja, weil warum gestaltest du dein Bad mit so einem riesigen Aluhai und wer hat den gemacht und was hat es damit auf sich, weißt du, einfach nur so.
Ja, das fragt man sich ja bei vielen Sachen, was da teilweise die Leute sich ins Wohnzimmer stellen oder herstellen, das ist, ja, und wer weiß, was uns alles noch verborgen bleibt. Und vielleicht will es man auch gar nicht immer wissen.
Ja, nee, aber bei Decker ist das wirklich so, so außergewöhnlich, weil das halt so ein Eyecatcher irgendwie ist, so ein riesiger Aluminiumhai und auf so eine Idee musste erstmal kommen, einen Aluhai zu basteln und in der Hitze hängen, das ist schon irgendwie süß.
Ja, das stimmt.
Ja, gell.
Also, aber auch ein bisschen bekloppt.
Ein bisschen bekloppt, aber auch irgendwie süß, aber gut, das denkt man sich bei vielen Dekos irgendwie, wenn du das siehst, so die Tapeten oder so, wo du denkst, oh Gott, ich würde hier wahrscheinlich einen Anfall bekommen, wenn ich hier.
Das mache ich zum Beispiel gerne, wenn man einfach nur so Tapete fotografieren, wenn man so eine verrückten 70er-Jahre-Muster hat. Das finde ich grandios. Ja,
Tapeten und ich bin ein absoluter Belgien-Haus-Fliesen-Fetischist. Also ich muss immer, sobald ich in Belgien in irgendein Haus gehe, muss ich immer meine Füße auf den Fliesen fotografieren. Das ist so eine Zwangsstörung, die sich so entwickelt hat. Warum auch immer, weil ich liebe das. Ich liebe das wirklich über alles. Ich liebe das.
Ja. War mir nicht vorhin gerade bei bekloppt?
Ja, eben.
Aber das ist ja eine positive Macke.
Genau, aber weiß ich nicht. Also das hat mich irgendwie so gecatcht. Aber wahrscheinlich, weil das halt bei uns in Deutschland auch nicht so verbreitet. Das war jede normale Wohnung, sage ich jetzt mal, hat so Laminat, Parkett oder wenn es ganz furchtbar kommt, dann ist es PVC-Boden. Aber so schöne alte Fliesen einfach mit einem schönen Muster und gerade den Bauernhäusern, oh, ich liebe das. Oh.
Ja, das stimmt. Wenn du mal in Lissabon bist, da sind ja die Häuser nicht nur drin, sondern auch von draußen mit Fliesen ausgestattet und die sind ja wirklich kunstvoll gezeichnet. Also wenn du auf Fliesen stehst, dann empfehle ich dir wirklich mal eine Reise nach Lissabon oder Portugal im Allgemeinen. Ja, das ist ganz, ganz toll.
In Portugal war ich tatsächlich noch nie und ich habe einen Freund, der würde da am liebsten leben, ja, Lissabon tatsächlich. Und ich habe jetzt letztes Mal, wo wir was trinken waren, habe ich schon gesagt, so, wir müssen nach Budapest, wir müssen nach Warschau, wir müssen das. Einfach mal so Sightseeing. Und das ist dann natürlich auch super cool, weil er sich da voll auskennt. Also Porto, Lissabon und generell einfach so die Küste auch. Und vielleicht sollte ich das auch mal auf meine To-Do-Liste.
Lissabon, ganz klare Empfehlung. Also auch der Großraum, ich weiß nicht, wie die Stadt im Nordwesten von Lissabon heißt, wo diese ganzen Schlösser sind, die sind alle bewohnt und oder beziehungsweise teilweise als Museen hergerichtet. Aber es ist unfassbar, unfassbar schön dort, unfassbar schönes Land. Auch ohne Urbex, aber auch das ist ja dort weit verbreitet. Also auch da kann man ja sich schöne Sachen anschauen.
Ja, schau, heute gibt es sehr viele Reisetipps da drauf.
Oder?
Zu hören.
Oder?
Finde ich auch total. Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen über bekloppte Sachen gesprochen. Hattest du mal ein skurriles Ereignis auf einem Lost Place? Also skurril kann alles sein, was du als skurril empfunden hast.
Ich hätte mir im Vorfeld Dinge notieren sollen.
Nein,
also einfach
spontan
so. Also
ist immer am besten.
Spontan. Wahrscheinlich fällt mir in 2 bis 5 Minuten was ein, wo ich dann sage, jetzt ist es mir eingefallen. Also wenn man manchmal andere Leute trifft, entweder Urbexer oder irgendwelche, die Urbexer sind ja dann in den meisten Fällen schmerzbefreit, die, wenn man irgendwo von Weitem so Stativgeräusche oder das Klacken der Kamera hört, dann ist man ja gleich beruhigt. Wir hatten mal auch in einem großen Kohlenkraftwerk in Mitteldeutschland wurden wir mal gepackt, weil der Wachschutz gedacht hat, ich hätte einen großen Bolzenschneider in der Hand. Und die haben sich auch nicht getraut, zu uns zu kommen, sondern haben dann auf die Polizei gewartet. Und Gott sei Dank waren die dann alle entspannt und haben uns dann wieder ziehen lassen. Und ansonsten, ja, wenn man irgendwelche Leute trifft, die da Metalldiebe oder sowas, die dann sehr großen Aufwand betreiben, sich zu verstecken und das dann wirklich teilweise putzige Züge annimmt. Also wir hatten mal in irgendeiner Lederfabrik in Sachsen, war so ein junger Bengel, der hatte sich da hinter einer Tür versteckt und je weiter wir rumgekommen sind, umso weiter hat er sich irgendwie da hinten gebeugt und als wir dann in voller Größe gesehen haben, sah das unfassbar komisch aus, wie der da stand. Aber ansonsten, wir versuchen immer relativ vorsichtig zu sein und relativ unentdeckt unterwegs zu sein, sodass so richtig skurrile Situationen mir zumindest jetzt gerade nicht einfallen.
Ja, das ist, wie du sagst, so Kameraklicken oder irgendwelche Airbags-Geräusche, nenne ich das immer. Das ist immer schön zu hören, weil dann kann man sich gleich sicher sein, weil es ist manchmal, und Gott sei Dank ist mir das bis jetzt nur ein einziges Mal passiert und da habe ich echt Schiss gehabt, weil das eine Bude war, die auch viel frequentiert ist und wo auch wirklich viel weggekommen ist, also echt viel geklaut wurde. Und ich immer in Belgien, wenn ich bin, statte ich der Bude so einen Besuch einfach ab, weil das ist schon so eine Tradition irgendwie geworden. Und ich war jetzt schon das dritte Mal, glaube ich, da in 3 Jahren. Und bei meinem letzten Besuch war ich da drin und es polterte von, also ich war im Erdgeschoss quasi und die waren aber oben. Und ich habe aber keine typischen Geräusche gehört, dass man sich unterhält oder Kamera kicken oder so, sondern es rumpelte nur. Und es rumpelte und rumpelte und ich habe gedacht, scheiße, da ist irgendjemand oben. Oder mehrere, die räumen jetzt die Bude aus, habe ich gedacht. Also wie, wenn du wirklich Schränke bewegen würdest, so hat sich das angehört. Dann bin ich raus, dann habe ich gedacht, okay, ich warte jetzt mal ein paar Minuten. Dann habe ich jemanden gesehen mit dem Rucksack, der ist raus. Und du kannst das dann aber auch nicht lassen, ja, anstatt dass du sagst so, nee, Risiko ist zu hoch, nee, natürlich, du gehst wieder zurück. Und dann habe ich mit Absicht Krawall gemacht, so ein bisschen, also Geräusche. Dann war es immer noch nicht so und dann bin ich die Treppen hochgepoltert tatsächlich, richtig so bam, 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 richtig hochgepoltert und wieder runter. Und dann kamen die aber runter und dann hast du schon gesehen, ah, Rucksack, Stativ, Kamera, alles klar. Und das waren dann Holländer, aber da habe ich schon ein bisschen Schiss bekommen.
Das mache ich aber auch, wenn ich alleine irgendwo hin und wieder mal unterwegs bin, dass ich irgendwo reingehe und dann entweder laute Geräusche mit der mit den Schuhen mache oder auch einfach mal in die Halle reinbrülle oder pfeife, um irgendwie auf mich aufmerksam zu machen, damit nicht plötzlich ein Knüppel hinter der Tür vorgeflogen bekommt. Habe ich noch nie erlebt, Gott sei Dank, aber man hatte dann doch manchmal so ein bisschen Bedenken und das ist so eine reine Vorsichtsmaßnahme. Und wir hatten mal in einem chemischen Betrieb, auch in Mitteldeutschland, waren wir unterwegs gewesen zum zweiten oder dritten Mal, weil wir immer dann wieder mitbekommen haben, dass zusätzliche Teile begehbar sind, dass der aber auch parallel zurückgebaut wird. Und wir waren auf dem Sonntagvormittag da gewesen, sind da drum rummarschiert und haben dann plötzlich über uns in der Etage osteuropäisches Stimmengewirr gehört, haben Arbeitsgeräusche gehört. Also wir sind davon ausgegangen, dass dann eben das Abbruchkommando auch am Sonntag dort gearbeitet hat. Das Dumme war, dass wir uns nur über einen, also wir mussten dann eine Tür irgendwie öffnen, um, weil wir im Erdgeschoss dort gefangen waren. Der einzige Zugang durchs Haus wäre eben nach oben gewesen. Und da sind wir dann auch ganz schön gewetzt, als wir die Tür aufgemacht haben. Die war eben mit so einem Riegel gesichert. Den haben wir rausgenommen und dann sind wir nur noch gerannt, haben Fersengeld gegeben. Und das sind so manchmal so ein paar spannende Dinge, aber ja.
Vielleicht war das ja das andere Abbruchunternehmen, wer weiß.
Wir wissen es nicht. Also die haben sich sehr ungeniert da drinnen bewegt und wir gehen fest davon aus, dass die das Ding einfach, was auch immer, gemacht haben. Also wir wollten ihnen nicht begegnen. Egal, ob sie da jetzt zu Recht oder zu Unrecht gewesen sind. Wir haben unsere Verhandlungsposition da relativ schwach eingeschätzt und deswegen haben wir Fersengeld gegeben.
Hast du mal gesehen, also jetzt keine Personen gesehen, aber hast du mal gesehen, wie das aussieht, wenn Kabel oder wenn Kupfer geholt wird, also jetzt nicht irgendwie ausgerissen, so, sondern wirkliche Überreste. Das ist so krass. Also ich habe das allererste Mal gesehen in einer Glasfabrik und ich habe mir gedacht, wie viele Stunden sind die da gesessen und haben diese Kabel geschält. Also wirklich, du hast echt gesehen, wie das Kabel wie eine Zwiebel geschält wird, weißt du, und diese ganzen Überreste von der Verkleidung lagen dann darum, aber Berge, wirklich Berge. Ich habe mir gedacht, ey, krasse Arbeit, was die sich da machen.
Ich war in der Sinteranlage in Duisburg vor vielen Jahren, als es die noch gab, und da saß unter der Decke auf so einem Metallausleger saß ein junger Bengel und hat mit einem Hammer irgendwelche Kabelhalterung, hat auf diese Dinger eingehämmert, um die Kabelhalterung dort zu lösen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das sind irgendwelche Windgeräusche, dass irgendwas immer gegeneinander schlägt, bis ich dann irgendwann gesehen habe, dass da ein Typ hing, wo du dich dann fragst, was zum Geier machen die und was machen die, wenn die runterfliegen. Aber das ist denen, also ich glaube, die sind auch so schmerzbefreit, das ist denen scheißegal, ob die erwischt werden. Die haben dann auch nichts zu verlieren, entweder gehen sie mit einem blauen Auge oder mit einer Tasche voller Kupfer nach Hause. Und eine andere Option sehen die da, glaube ich, auch nicht.
Und ich denke mir auch oft, ich meine, das ist jetzt nichts, womit du irgendwie Hunderttausende von Euro bekommst auf einmal, weißt du, so klar, Kupfer hat seinen Preis, aber das ist ja auch wirklich, es rechnet sich ja, glaube ich, echt nur, wenn du richtig viele Kilos hast. Und keine Ahnung, also ich glaube, dass die Kupferpreise, ich müsste mal gucken, weil die Börse hat bestimmt auch Kupferpreise, nicht nur Silber und Gold und Uranium und solche Sachen, aber ich müsste mal gucken, was der aktuelle Kupferpreis ist, weil ich habe mich das oft gefragt, du machst so einen Aufriss, ja, du hockst dich da irgendwie 10 Stunden mit 3 Leuten in der Fabrik und ziehst da alles raus und am Ende hast du so 10 Kilo vielleicht, wenn überhaupt. keine
Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Das ist eine interessante Frage. Aber wie ich erwische dich dann irgendwann mal auch in...
Nee, danke. Ich möchte diese Orte ja bitte fotografieren und angucken und bin nicht da, dass ich irgendwelche Sachen mitnehme, weil dafür habe ich ja meine Rumpelbuden, aka Sachspendenbuden, was auch immer, wie man das bezeichnen kann, wo Leute immer ganz schöne Sachen hingeben. Hauptsache, die haben es los und ich bin dann derjenige, der es kauft. Das ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Also ganz, ganz schlimm. Ich habe schon wieder Entzugserscheinungen, weil ich jetzt ein paar Wochen nicht da drinnen war in der Bude. aber man tut was Gutes, ja. Das kommt den Obdachlosen zugute.
Ja, das ist ja dann ein schöner Ansatz. Ich habe mal so ein bisschen Bammel, wenn man zu viel Stehrumchen mit nach Hause nimmt. Also jetzt nicht aus Lost Places, sondern gerade von so einem Trödelmarkt. Irgendwann sieht man den auch nicht mehr durch.
Ja, so geht's mir. Aber man kann nie genug heiligen Bildchen und Kreuze und sowas haben. Also ganz schlimm, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm.
Ja, gut, aber da sind wir wieder beim Thema Bekloppte.
Ja, genau. Also jeder hat so, glaube ich, seine eigene Macke da draußen irgendwie, sei es, ob er jetzt irgendwelche Knöpfe oder Briefmarken oder Kameras sammelt oder weiß ich nicht, was auch immer. Ah.
Absolut, absolut. Und ich meine, wir marschieren in irgendwelche leerstehenden Dinger mit mehr oder weniger hohem Risiko. Also wir sind ja alle irgendwie bekloppt auf unsere Art.
Ja, ebenso. Andere machen Extremsportarten oder keine Ahnung, was auch immer. Aber wir machen auch eine Art von Extremsport, so kann man
absolut
sagen. Oder?
Absolut.
Jetzt haben wir uns ein bisschen über noch beklopptere Sachen unterhalten. Aber jetzt kommt die letzte bekloppten Frage. Was war denn das Kurioseste, was du bislang auf einem Lost Place gefunden hast?
Das Kurioseste?
Wo du dich mal gefragt hast, what the fuck, was ist das eigentlich? Oder warum hat man das? Oder was auch immer, was macht das hier?
Naja, dadurch, dass ich ja nicht so viel private Dinge, also jetzt Häuser anschaue und eher Industrie mir angucke oder Krankenhäuser, Militär, Herrenhäuser, ist es ja selten so, dass man wirklich kuriose Dinge findet. Also man weiß zwar nicht immer, was es ist, aber wenn in einem Industrieunternehmen eine große Maschine steht, die kurios aussieht, gehe ich davon aus, die ist nicht kurios, weil die wird genau deswegen dort stehen, weil sie da nämlich hingehört. Ich bin niemand, der dann anfängt zu sinnieren und sich irgendeinen Quatsch ausdenkt und wie man das manchmal in so Videos sieht, wo dann Leute 10 Minuten lang schwadronieren, was das alles gewesen sein könnte, aber eigentlich überhaupt keine Ahnung haben. Einfach nur Minuten füllen wollen. Deswegen kann ich dir jetzt vor Schreck gar nicht sagen, was wirklich, wirklich spektakulär war. Ich habe mal in einer kleinen Fabrik in Brandenburg nach, was war vielleicht 2012, 2013 oder sowas, habe ich einen niegelnagelneuen und druckfrischen 50-Mark-Schein gefunden. Ich habe gehockt in der Bude, weil ich irgendwie aus der Hocke ein Foto machen wollte, also das Stativ war relativ niedrig, und guck so nach unten und da liegt ein druckfrischer 50-Mark-Schein. Und der ist auch echt, also es ist nicht irgendwie was, es war auch keine Druckerei. das ist was mir jetzt so spontan einfällt. Ansonsten, wir waren in einer Schule vor vielen, vielen Jahren in Sachsen-Anhalt, glaube ich, wo ein Kumpel von mir unterwegs war, der mit war, der ist so ein richtiger Ochse, so ein Athlet gewesen. Der hat auch so, so ein bisschen als im Sicherheitsdienst gearbeitet und der kam, ist in so einen Raum gegangen, in so einen Klassenraum. Da war so ein kleines Behältnis, was auf dem Boden stand. Wir haben überall schon so ein bisschen Bluttropfen gesehen und auch so ein bisschen Fixerbesteck. Und das war, glaube ich, so eine Nierenschale, heißt es. Die stand da mitten in dem Raum. Er guckt da so rein, guckt mich an, wird irgendwie gefühlt kreidebleich, kommt zu mir, ich stand in der Tür, habe nicht gesehen, was da drin war. Und er meinte, komm, ganz schnell raus hier. Und er meinte zu mir, dort war ein Ohr drin.
Oh.
Ich habe es leider nie gesehen. Ich kann es weder bestätigen noch dementieren, aber das war so eine Nummer. Ich bin vielleicht auch ganz froh, dass ich es nicht selber gesehen habe, aber das war so irgendwie so eine Nummer, wo ich gedacht habe, da gehst du nicht nochmal rein. Es ist halt leider wirklich höchst spekulativ. Manchmal gibt es so kurze Augenblicke, wo ich denke, hätte ich mal selber reingeschaut. Aber dadurch, dass in diesem Gebäude die ganze Zeit so das Gefühl mit dabei war, hier ist noch jemand anders, und dann überall dieses Drogenbesteck da rumgelegen ist oder so Spuren von Drogenkonsum zu finden waren und Leute in so einem Zustand aus unberechenbar sind und deswegen, das ist eigentlich das, wovor ich so am meisten Schiss habe, wenn mir irgendjemand in einem Zustand gegenübersteht, wo er selber nicht Herr seiner Sinne ist, wo man dann nicht weiß, wie der reagiert. Vielleicht wohnt er dort und vielleicht sieht er uns dann als Einbrecher in seine Wohnung und dann in Verbindung mit diesen ganzen Dingen, da waren wir ganz schnell wieder draußen. Vielleicht war es völlig unspektakulär, vielleicht hat er mich verarscht, aber das war in dem Moment so eine Nummer, wo ich gesagt habe, okay, raus. Und das ist wirklich der hat breite Schultern, ist groß gewesen oder ist immer noch groß und der hat da wirklich ganz blöd geschaut und deswegen sind wir da relativ schnell wieder raus.
Ja, also wahrscheinlich war es irgendwas anderes, ja, ist klar.
Aber ich weiß es nicht.
Nein, aber so der erste Blick auch, weißt du, manchmal, und man sieht immer irgendwelche Sachen, aber ich hätte mich wahrscheinlich auch erschreckt, ja, und wenn natürlich dann noch so dieses Gefühl da ist, weißt du, so irgendjemand ist wahrscheinlich hier oder kommt gleich, ja klar.
Das war nicht schön und das war wirklich architektonisch ein relativ schönes Gebäude. Leider ist es uns dann der schöne Teil aufgrund dieses Erlebnisses dann im Verborgenen geblieben, meine Güte. Weil wir dann lieber rausgegangen sind.
Ja, also ich glaube, ich wäre da auch nicht drin geblieben. Ich wäre auch gerannt wahrscheinlich. Oh Gott.
Also wir waren sehr aufmerksam auf dem Weg nach draußen.
Es ist eine sehr gute Zeit jetzt für diese Frage, weil ich bin ja gespannt, ob jetzt noch was kommt, weil ein bisschen hatten wir jetzt schon davon, aber auf welchem Lost Place hattest du ein komisches Gefühl und warum? Gab es einen anderen außer den?
Ich brauche immer so 10 bis 15 Minuten, bis ich akklimatisiert bin. Wenn wir irgendwo reinmarschieren, teilweise die Begleitung, wir sind drinne, das Stativ wird aufgebaut, die Kamera wird aufgeschnallt. Und dann geht's los und ich muss mich immer erst so ein bisschen akklimatisieren. Und ich kann mich erinnern, in einem alten Kraftwerk in Belgien, wo wir gewesen sind, was leider mittlerweile auch schon seit vielen Jahren nicht mehr vorhanden ist, in das ECVB in Genk oder Gent. Ich werde es nie lernen. Dort sind wir reinmarschiert über einen relativ kuriosen Weg und sind dann zwischen dem Kesselhaus und der Turbinenhalle, haben wir reingeschaut und da war so ein ganz langer Gang und da saß am anderen Ende der Turbinenhalle, war so wie so eine Art Schaltwart oder so ein Büro und das sah von weitem aus wie als wenn dort Licht drinne an war. Und mein Kumpel hat sich partout nicht ins Kesselhaus getraut, beziehungsweise in die Turbinenhalle. Und es war dann so, dass ich gesagt habe, ich kannte die Bilder von den Turbinen und ich musste die unbedingt ablichten. Und dann bin ich dann alleine in die Turbinenhalle rein, habe dann meine paar Fotos gemacht und auf einmal gab es einen riesengroßen Schlag, als wenn irgendwie eine riesengroße Eisentür umgefallen wäre oder zugeschlagen wäre. Mein Kumpel hatte mir hinterher erzählt, der ist erstarrt vor Schreck, weil er gedacht hat, ich bin irgendwo runtergefallen oder mir ist irgendwas auf den Kopf gefallen. Und dann hat es irgendwie in seiner Wahrnehmung 2 Minuten gedauert, bis ich dann irgendwo aus der Ecke der Turbinenhalle angerannt kam und wir dann auch die Beine in der Hand genommen haben und da rausmarschiert sind. Das ist halt 10, 12 Jahre her, wo man vielleicht noch ein bisschen schreckhafter war. Mittlerweile kennt man so die Geräusche, die in so einem Lost Places stattfinden. Man sieht auch dann teilweise, was für klapprige Fenster oder Fensterdichtung. Wir waren letztens in einem Kraftwerk, da hat die Fensterdichtung sich im Wind bewegt. Das war so eine ganz kleine Gummilippe, aber die hat ganz merkwürdige Geräusche gemacht. Und mittlerweile kann man es so ein bisschen einschätzen, aber das war früher, das ist immer so ein bisschen was, wo man akklimatisieren muss und dann im Idealfall irgendwann runterkommt und nach 10, 15 Minuten, dann ist man dann wie zu Hause und dann legt man los.
Aber ich glaube, das ist dann auch, weil du in etwa weißt, wie es aufgebaut ist und du bist ja dann mehr, also du hast mehr diese Sicherheit, dass jetzt keiner da irgendwie ist, wenn du dich so ein bisschen bewegt hast. Ja.
Und wenn man dann selber so ein paar Nischen entdeckt hat, wo man sich im Zweifel verstecken könnte, dann ist es alles halb so wild. Auch das war nie wirklich notwendig gewesen und die 1, 2 Male, wo man mit dem Wachschutz oder mit der Polizei dann in Kontakt gekommen ist, die sind immer glimpflich abgelaufen, weil man auch glaubhaft versichern konnte, dass man eben nur Fotos macht, dass man nichts kaputt gemacht hat, dass man nichts zerstören will und deswegen auch mit einem höflichen Auftreten die Sache irgendwie drehen konnte.
Ja, und Fenster Fenster, Wind und Regen können manchmal sehr tückisch sein. Das habe ich auch schon mitgekriegt und ich kann es immer wieder sagen, es ist manchmal seltsam, wie laut es in einem Lost Place sein kann, obwohl man aber ganz alleine dort ist.
Das noch in Verbindung mit irgendwelchen Tieren, die da drin rumkriechen und rumfliegen und rumkreuchen. Das macht es spannend. Aber deswegen machen wir das ja auch. Also es kann mir ja keiner erzählen, dass nicht Nervenkitzel nicht auch eine Rolle mitspielt.
Oh, ich hasse das, wenn du erstmal nicht rausfindest, was das für ein Geräusch ist. Ich habe jetzt gerade an diese Geschichte gedacht, während du das erzählt hast. Ich war vor ganz vielen Jahren im Winter im Erzgebirge in einem riesigen Gelände. Das war früher wie ein Schulungszentrum. Und mittendrin war eine aktive Kletterhalle. Das ist jetzt übrigens kein Lost Place mehr. Deswegen kann ich das, glaube ich, so ausführlich beschreiben. Und ich war da Gott sei Dank an einem Wochenende, das heißt an einem Sonntag oder so. Und diese Kletterhalle war Gott sei Dank nicht geöffnet. Es ist auch lustig, eine Kletterhalle mitten in einem Lost Place zu machen irgendwie. Und da war im Erzgebirge ein meterhoher Schnee, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, also ich bin auch nicht ganz dicht. Ich laufe hier in irgendwie 2 Meter Schnee, weißt du, irgendwo. Und das ist noch so ein bisschen bewaldetes Gelände und so. Und das ist ja auch sehr hügelig, ja. Ich laufe hier rum, aber egal. Und da ging dann eben auch ein Wind und ich war dann in einem großen Gebäude. Da waren auch wie Wohnungen irgendwie. Das war total komisch. Und in einigen Wohnungen, in Klammern, waren auch noch so ein paar Sachen, also von den ehemaligen Bewohnern irgendwie. Und ich lief dann weiter und lief weiter und ich habe immer irgendwas scheppern gehört, als ich dann so runter in den Keller bin. Und ganz am Ende vom Flur, weißt du, das scheppert und ich habe mir in die Hosen gepisst, auf gut Deutsch, so, und habe dann aber gedacht, so, ich muss jetzt schauen, was das ist, weil das ist so laut, obwohl ich so Angst hatte, dann war da auch wirklich so ein Fenster, was immer so auf und zugeschlagen hat und ich habe gedacht, mein Gott, ich habe hier gedacht, da kommt jetzt irgendein Mörder raus und lockt mich da an und ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet, aber man ist so doof manchmal und läuft einfach dahin, weißt du, obwohl man so Angst hat.
Ja. Ich mache es manchmal aus Spaß, ich bin jetzt nicht so der Freund, dass ich in den Keller gehe, ist irgendwie nicht so meins, weil es mir dann doch ein bisschen zu duster ist, aber wenn man dann doch ab und zu mal in so einem Keller unterwegs ist und dann mal das Licht von der Taschenlampe ausmacht, und dann so wirklich im Zappendustern steht, die Geräusche wirken lässt und dann sich so fragt, bist du eigentlich komplett bescheuert? Was
ja.
machst du hier gerade?
Oh.
Und dann machst du das Licht wieder an und gehst weiter. Also man beantwortet sich ja die Frage nicht. Ja.
So, hallo, im Keller geht's noch. Das Schlimme ist, wenn man sehr viel Horrorfilme gesehen hat und sehr viel True Crime und sehr viel True Crime auf YouTube mit Videos, mit irgendwie Worst Encounters oder weiß ich nicht was. Und man sieht nur diesen Abgang zum Keller und man stellt sich schon so vor, ja, da unten wartet irgendjemand mit so einem Clownskostüm, weißt du, so ein Pennywise oder irgendwie so.
Und du siehst ja dann immer im Fernsehen oder in diesen Aufnahmen, wo du denkst, wie blöd sind denn die Leute? Die müssen doch wissen, dass wenn du da runtergehst, dass du
aber
dann ein paar auf den
ja,
Kopf kriegen. Und
selber
was machst du nicht?
Selber machst du es genauso ja. dumm. Und genau, so sterben Leute, weißt du, so, keine Ahnung.
Ich kann mich erinnern, das war vielleicht 2009, 2010, wo ich das erste Mal über das Gelände von Beelitz gelaufen bin, da war ja noch relativ viel ganz, relativ, offen und relativ alles einfach nur gammelig, ohne dass es jetzt total zerkloppt war. Und dann hatte man irgendwie noch so diese Akte X-Folgen im Hinterkopf.
Oh ja.
Wenn so diese wehenden Gardinen aus diesen leeren Fensterhöhlen da geweht haben und dann hast du gedacht, so war da jetzt jemand, der hinter der Gardine stand und rausgeguckt hat und plötzlich weg ist. Also diese ganze Horrorfilm-Geschichten. Und dann gehst du da als noch unbedachter Urbexer irgendwie über dieses Gelände, überall knirscht es, dann hast du ab und zu mal so eine klirrenden Scheiben gehört, weil du nicht wusstest, ist da jetzt jemand drin oder was ist da jetzt passiert. Und das war aber auf der anderen Seite eben auch der Punkt, wo mich das gepackt hat, dieses Thema, weil in dieser Nervenkitzel irgendwie dazugehört. Ich gucke keine Horrorfilme, mag ich gar nicht, aber ich gehe halt in irgendwelche Ruinen und muss es halt live erleben.
In Keller, in dunkle Keller ohne Licht gehst du dann doch schon gerne, weißt du?
Selten, aber wenn, dann ruhig mal kurz den Moment genießen, das Licht ausmachen und fragen, die Sinnfrage stellen, wie blöd ist man eigentlich?
Genau,
was
oder
mit mir
was,
nicht?
Was passiert jetzt so? Okay, spannend. So, wir machen jetzt eine Wette. Was passiert? Oh Gott, nee. Nee. Da bin ich raus.
Aber die Frage stellt man sich ja auch, wenn man durch ganz enge Lücken sich zwängt. Wir waren vor ein, zwei Jahren in, glaube ich, Thüringen oder Sachsen. Da war mal ein schönes, ein Haus offen, eine große Firmenzentrale mit einem schönen Treppenhaus, wo der Zugang relativ knifflig war. Und dann gehst du da voll motiviert rein, weil du weißt, du hast die Aussicht auf ein schönes Treppenhaus. Und dann stehst du dann auf der anderen Seite vom Zugang, siehst aus wie eine Potsau und fragst dich eben auch, warum? Hätte auch sein können, dass man in der kleinen Lücke stecken bleibt, aber für das Treppenhaus oder fürs Bild, dann komm, alles fürs Team und dann Augen zu und durch.
Deswegen habe ich meiner Schwester letztes Mal gesagt, weißt du was, vielleicht sollten wir uns ab und zu einfach so Wechselkleidung und Wechselschuhe mitnehmen.
In Charleroi, in der Nähe von diesem alten, Kühlturm, liegt noch eine Hose. Ich war 3 oder 4 Mal da, bin nicht reingekommen, weil ich immer Angst hatte, diese Betongrippen hochzuklettern. Mhm. Mit meinen 100 Kilo habe ich gesagt, nee, das ist mir nichts. Sie waren nicht vertrauenserweckend. Und beim ersten Mal war der Zugang über die Treppe zu. Und als wir dann die letzten Male da waren, war die Treppe nicht mehr da. Und wenn man manchmal so bei YouTube sieht, wie die Leute dort sich mittlerweile hochhangeln, denkt man so, nee, da ist man dann noch einfach zu alt. Und das, ich glaube, beim zweiten Besuch sind wir unten durch diese in die Mitte gekrabbelt und wir haben ausgesehen wie die Schweine. Also von oben bis unten voll gemanscht. Und ich wollte so auch nicht mehr in mein Auto steigen und die Hose liegt dann wahrscheinlich immer noch irgendwo im Gebüsch, weil da war mehr Matsch als Hose. Und das wollte ich dann nicht mehr haben.
Vor allem ist das immer so geil. Ich denke mir oft, wenn ich irgendwelche Klamotten rumliegen sehe oder so, wer lässt seine Hose hier? Weißt du was? Oder so.
Ja, oder
keine
Schuhe.
Ahnung.
Schuhe. Denkst Schuhe. Du? Aber das ist ja meistens immer nur einer. Das ist also so viel einmalige Urbex, da kann es nicht geben. Das ist Quatsch.
Aber trotzdem komisch, weil du denkst ja irgendwie, keine Ahnung, da hat jemand gehaust. Oder auch in der Stadt sehe ich das manchmal, wenn einfach irgendwo eine Hose liegt oder keine Ahnung, Schuhe, Oberteile, keine Ahnung.
Also in Charleroi oder in anderen Urbex-Zentren, da kann ich mir vorstellen, dass die ein oder andere von einem Urbexer ist. Ansonsten, Aber ich habe aufgehört, über meine Kunden nachzudenken, was die manchmal denken. Also denke ich auch nicht über Leute nach, die ihre Hosen irgendwo hinschmeißen. Das ist Quatsch. Ja,
das ist gut. Sag mir mal, ob du einen persönlichen Traumspot hast, den du mal sehen möchtest.
Naja, ich glaube, 80% der Leute, die diese Frage gestellt bekommen, werden wahrscheinlich die Buran sagen. Als ich das vor vielen Jahren gesehen habe, da dachte ich, da muss ich hin, würde es jetzt aber nicht mehr in Angriff nehmen. Ansonsten hätte ich mir gerne mal, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen wird, hier Buzlușa. In Rumänien hätte ich mir gerne mal angeschaut.
Bulgarien.
Bulgarien, genau. Mhm. Also in dem Zustand von vielleicht vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Die Allee der Mix in Ungarn hätte ich mir gerne mal angeschaut, aber die sind ja mittlerweile verräumt. Das wären so ein paar Traumsätze. Ansonsten, ich finde ja auch so Schiffswracks, finde ich ja sensationell. Ich war vor 2, 3 Jahren in Griechenland, in der Nähe von Athen, und dann sind wir nach Piräus gefahren, ich glaube Piräus, wo dieses kleine Kreuzfahrtschiff da auf der Seite liegt. Da war ich mit der Drohne. Dann war ich im letzten Jahr, waren wir im Oman, und da war ich ein bisschen enttäuscht, dass man da die Drohne nicht mitnehmen kann, weil da liegt vor der südlichen Steilküste, da liegt auch so ein auf Grund gelaufener Tanker direkt an der Küste, wo du aber nur da kommst du vom Strand nicht ran. Das wäre sowas gewesen, wo ich gerne auch mal raufgegangen wäre auf dieses Schiff, aber da musste halt wirklich mit einem Boot ranfahren, und ich weiß nicht, ob das in so einem muslimischen Land so eine gute Idee ist, weil ich glaube, die sind da mit diesen Dingen schon sehr strikt, aber das hätte ich mir gerne mal genauer angeschaut, Und ansonsten, ich lasse mich einfach überraschen. Also ich, vielleicht wäre ich gerne mal nach Pripyat gefahren, aber das war mir, da ist mir die Gefahr latent so ein bisschen zu groß, dass man vielleicht doch irgendwas mitnimmt. Jetzt ist es ja wahrscheinlich auf lange Sicht erstmal nicht mehr möglich, das hier anzuschauen. Aber ansonsten, ja, also wenn ich so wirklich mir es aussuchen könnte, würde ich mir die Buran anschauen. Und ich glaube, das sagen ganz viele andere Leute auch.
Du sagst Buslutscha, was auch immer.
Naja, das Ding halt.
Und genau, und das habe ich sehr lange nicht gehört. Und ich finde, bei diesem Ort immer wieder ab und zu sieht man ganz, also wirklich ganz selten. Und das ist auch wirklich so ein Extremding, glaube ich. Das machen wirklich nur die Leute, die extrem drauf sind. Dass dieses Ding so krass bewacht ist und es auch so schwierig ist, da reinzukommen. Mega!
Ja, und man sieht die Bilder, die man sieht, dann mit im Nebel oder im Schnee oder dann im Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, je nachdem. Das sieht einfach so faszinierend aus. Und wer mitten ins Gebirge auf so einen Hügel diesen Topf stellt, das ist schon, ist halt dieser architektonische Ansatz wieder bei mir, dieses brutalistische, so ähnlich wie mit dem Gebäude hier in Berlin, wovon wir vorhin gesprochen haben. Das ist so was Brachiales, was und so Unwirkliches, was ich absolut faszinierend finde.
Mich macht das jetzt nicht so von außen an, wie das aussieht, sondern ich finde diese Bilder von innen, wenn es mal Leute da reingeschafft haben oder eben Journalisten oder weiß ich nicht, wenn jemand da drinnen war, wie das aussieht, also das ist wirklich so ein Inbegriff von Apokalypse, wie es dann innen drin aussieht, weil das zerfällt total und es sind noch so Überreste mit diesem bombastischen Mosaik und so weiter und so fort. Und ich verstehe auch nicht, aber gut, die sehen halt keinen Sinn, das irgendwie zu retten oder dass sie sagen, so ja, wir machen das jetzt wieder mega schick und ich glaube, das wird auch echt lange dauern, wahrscheinlich das wieder herzurichten.
Naja, das ist, wenn ich das richtig sehe, mitten im Gebirge am Arsch der Welt. Wer soll da hin und das nutzen? Also vielleicht schafft sie irgendwann mal Go-To-Know.
Ja, genau.
Oder einen vergleichbaren Anbieter. Dann würde ich da sogar mal mitfahren. Aber ansonsten, was willst du? Das ist ja auch immer das Perverse, wenn du Bilder siehst von vergammelten Herrenhäusern, wo dann immer die Kommentare unten drunter stehen, warum nutzt man das dann nicht? Warum nimmt dann keiner das Geld in der Hand, um das zu renovieren, weil es in den meisten Fällen einfach keinen Sinn macht. Es hat ja einen Grund, warum das Ding vergammelt in den meisten Fällen, weil es einfach keiner vernünftigen Nachnutzung zugeführt werden kann. Das ist gut für uns. Auf der anderen Seite ist es schade, weil irgendjemand hat sich da mal viel Gedanken gemacht, so was Schönes hinzubauen und viel Geld in der Hand zu nehmen. Aber das ist einfach der Lauf der Dinge.
Und es ist eigentlich auch krass, wenn du diese Gebäude so siehst, speziell in Bulgarien, sagen wir mal, wenn du das siehst und du weißt, wie es dem Land heute geht und wie das aber vor ganz vielen Jahren gewesen ist, ja. Also das ist auch so schlimm eigentlich anzugucken und klar, es ist natürlich schwierig wieder herzurichten und auch Leute anzuziehen, weil die wenigsten werden sagen so, ja geil, ich fahre jetzt nach Bulgarien und möchte mir jetzt das Museum angucken und da noch einen Kaffee trinken zum Beispiel, weißt du, so. Die haben genug andere Probleme, denke ich mal, als ihr Geld in sowas reinzustecken und die haben halt auch kein Geld vor allem, ja. Aber wie gesagt, das ist so ein bombastisches Ohr, ich muss mir das bald mal wieder angucken, so Videos oder so Bilder davon, wie das aussieht, boah. Wenn da dann so dieser Sonne reinscheint.
Genau. Das ist einfach unfassbar,
ja.
Unfassbar toll. Mhm. Und natürlich von innen dieser, das war ja wie so eine Art Versammlungssaal. Das ist auch dieses Hammer- und Sichel-Symbol, glaube ich, an der Decke oder an der Wand. Ich weiß es gar nicht genau. Das ist unfassbar schön. Und weil es halt auch so gewaltig ist, so brutal.
Ja, riesig, sage ich ja. Also das kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen. Was willst du denn sowas machen? Also heute nichts mehr. Heute alles billig bauen und schnell.
Ja. Naja, mal sehen. In 50 Jahren fallen die Dinger wahrscheinlich einfach ganz schnell zusammen. Und dann hat man nichts mehr, was man sich als Urbex angucken kann.
Ach, sag sowas nicht. Sag sowas nicht.
Naja, wir können ja dann sagen, nach uns die Sintflut. Ist natürlich gemein.
Ja, stimmt auch. Oder das eigene.
Nutzt sich ja,
eigene Lost Places erschaffen, weißt du so.
Genau, genau. Es verlagert sich ja eh alles ins Digitale.
Eben.
Und von daher ist das. Ja. Wir werden es erleben oder auch nicht.
Ja, machen wir unsere eigenen Lost Places mit KI, machen ja heute viele schon.
Super.
Ja. Gute Idee. Also es gibt immer einen Plan B, also so ist es.
Nichts
nicht,
für
ja.
mich, nichts genau. für mich. Dann bin ich raus. Dann gehe ich Enten fotografieren.
Ich bin heute bei dir noch nicht auf einen Nenner gekommen, aber du wirst es jetzt gleich verraten. In wie vielen Ländern hast du denn überhaupt schon geurbext und in welches wolltest du mal zum Urbexen?
Müsste ich jetzt mal durchzählen. Wie viele Finger? Also Deutschland, also alles hier, Benelux, nee, Holland noch nicht, Frankreich, Österreich, Tschechien, Polen, Griechenland durch Zufall. Zählt ein Schiffswrack in Portugal auch?
Ja.
Luxemburg? Nee, hatte ich schon. Ich habe nicht mitgezählt, aber so viele Länder sind es.
Oman, hast du gesagt?
Ja, aber Oman, gut, ja. Ansonsten, was mich irre interessieren würde, wäre diese ganze Geschichte um Detroit, wobei ich in Amerika irgendwie sehr viel Bammel hätte, auch gerade was wieder, was wir vorhin schon mal hatten mit diesen, mit den Obdachlosen, die da vielleicht drinnen wohnen und vielleicht folgt man da auch einfach irgendwelchen Kinoklischees, dass da sich irgendwelche verrückten Leute drinnen aufhalten, aber das ist halt auch so eine brutale Architektur, dieses Bahnhofsgebäude oder diese ganzen alten Autowerke. Das wäre was ich mir gerne nochmal anschauen würde. Wo ich aber auch weiß, wenn ich da wäre, würde ich da wahrscheinlich nicht reingehen, weil ich da viel zu viel Bammel hätte, dass mir da was passiert. Und ansonsten, ein Freund von mir, der war jetzt in Georgien, der hat auch sehr, sehr schöne Bilder mitgebracht von verlassenen Orten in Georgien.
Mhm. Habe ich auch schon das ein oder andere gesehen. Das ist auch alles noch so ein bisschen besser erhalten. Also besser in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. Ja? Mhm. Und schon schön.
Teilweise sieht es ja nur für den Mitteleuropäer aus, als wenn es verlassen ist. Und wahrscheinlich ist das der normale Zustand in Georgien. Wie so ein Clubhaus oder so ein Kulturhaus in einem Dorf mit einem Kaukasus auszusehen hat. Ich weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall auch das, was er erzählt hat. Das klang sehr faszinierend. Also so dieser ganze Osteuropa-Bereich, vielleicht auch Richtung Balkan. Georgien ist Georgien noch immer in Europa. Wahrscheinlich aufgerundet schon, aber in meiner Welt eigentlich nicht, aber so alles, was so Balkan, Bulgarien, Rumänien in die Richtung geht, das wäre schon nochmal was ich mir gerne anschauen würde. Und ansonsten, was mir so ziemlich komplett fehlt, ist Italien. Und wenn ich dann die Bilder aus Italien sehe, dann denke ich immer, da muss man jetzt langsam auch mal hin. Oder
ja.
In Portugal. Das ist was mir so komplett fehlt, warum auch immer.
Ja, so ging es mir ja jetzt mit Italien eben, dass ich gesagt habe, eigentlich sind wir überall in der ganzen Weltgeschichte rumgefahren und gerade Italien ist ja jetzt nicht so super weit weg irgendwie von uns, ja.
Eben.
Zu fahren, da unten an der Alpengrenze und deswegen haben wir das ja tatsächlich auch gemacht, weil ich gesagt habe, nee, es wird jetzt mal Zeit, dass wir gemeinsam schöne Dinge angucken und nicht immer so olle Oma-Häuschen irgendwo im Erzgebirge und in Sachsen.
Genau.
Ja.
Genau. Und was die Italiener da in den letzten 200-300 Jahren hingezimmert haben und was jetzt verfällt, das ist ja wirklich von einer ganz anderen Welt.
Ja, total. Also sehr, sehr wunderbar manchmal, sehr.
Leider fehlt da eben wieder die Zeit.
Ja, das Thema hatten wir ja vorher schon so.
Das wiederholt sich, genau.
Ganz genau so. Man sollte einfach immer Zeit haben und unbegrenzt Geld. Und alles muss kostenlos sein. So.
Naja. Ja, doch, das ja. Ja, wenn ich drüber nachdenke, doch schon.
Davon können wir träumen, ja.
Ganz genau.
Jetzt kommt meine Lieblingsfrage auch für dich. Und vielleicht weiß ich schon, was du darauf antworten wirst. Aber sag mir doch mal, wen du gerne hier hören würdest.
Ich weiß ja, dass Benny dir schon mal abgesagt hat. Ich weiß aber gar nicht, warum. Also ich würde natürlich gerne hören. Und alternativ fällt mir spannend. Weiß ich gar nicht. weiß ich gar nicht. Also der, meine Begleitung, mein Urbex-Kumpel Benny, ich glaube, den hat es schon mal angebracht. Der hatte mich ja auch damals auf diesen Podcast hier von dir gebracht und er hatte irgendwie mir mal gesagt, dass er sich nicht bereit dafür fühlt. Warum hat er mir nicht gesagt? Ich fände es total schön, wenn er sich auch mal äußert, aber er wird wahrscheinlich auch einfach seine Gründe haben. Aber alternativ kann ich es dir gar nicht sagen. Also man hat so viele Leute, die Matthias Marling zum Beispiel, den hattest du ja auch vor vielen, vielen Jahren mal hier zur Gesprächsrunde. Und ich habe den mal kennengelernt, da war er gerade in seinen Anfängen von der Lost Places Fotografie. Da hat er mich bei Flickr mal angeschrieben, er ist jetzt hier neu in dem Thema und würde gerne mal mitkommen. Und jetzt guckst du dir seit vielen Jahren die Bilder von dem Matthias an und denkst so, was zum Geier macht der mit diesen Bildern? Und es ist unfassbar, der wird sich nicht mehr an mich erinnern. Aber ich erinnere mich an ihn, weil er einfach unfassbar schöne Bilder macht. Die haben eine Brillanz, die haben eine ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich profitiere ein bisschen von Benny, weil der ja unfassbar gut vernetzt ist. Und vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich nur die eingangs erwähnten 300 Follower habe, weil ich eben gar nicht so viel der Netzwerker bin in dieser Szene. Deswegen habe ich jetzt nicht 10 Leute in der Hosentasche, die sagen können, also nimm doch den oder den oder den oder den oder den. Und ich verliere mich, glaube ich, gerade so ein bisschen in der Laberei, deswegen, ich weiß es wirklich nicht.
Aber sag niemals nie, weil Matthias ist jetzt ein gutes Beispiel. Das hat auch sehr lange gedauert. Sehr, sehr lange. Und ich war wirklich überrascht, dass wir dann doch diese Folge gemacht haben. Und ich bin immer noch überglücklich eigentlich, weil ich auch nie damit gerechnet hätte, weil ich bin jetzt auch kein Mensch, der irgendwie sagt, nee, du musst jetzt hier mitmachen oder ich bin jetzt beleidigt und du Arsch, wenn mir jemand absagt, nee, dann ist es halt einfach so, ja, manche Leute, das ist halt einfach nicht das Ding von jedem, der Podcast machen oder zu erzählen und die möchten das dann auch nicht, weil die sagen, ich bin lieber ein bisschen undercover oder irgendwas, aber das war wunderbar und deswegen sag bei Benny niemals nie, weil vielleicht kommt ja doch irgendwann der Zeitpunkt,
vielleicht dass
er sagt, ich möchte das machen und ich habe ihn ja tatsächlich immer noch auf meiner Liste sehr lange schon, weil ich auch sehr gerne seine Bilder angucke und ich folge manchen Leuten natürlich weiterhin, weil ich ja nicht grundsätzlich jemanden folge anhand, weil ich sehe, oh, der hat jetzt super viele Connections oder Follower oder was auch immer, sondern der Content gefällt mir einfach, ja. Und da verteile ich dann natürlich auch super gerne meine Likes und gucke halt trotzdem die Bilder, auch wenn das vielleicht keine Podcast-Gäste werden oder waren. Und ja, vielleicht irgendwann mal, also ich bin offen für alles, wie immer.
Sehr gut. Na, ich werde es beobachten. Und das Tolle bei Benny ist ja wirklich, der lebt das ja. Der ist ja so viel unterwegs, der hat die Zeit oder der nimmt sich die Zeit, so viele Sachen sich anzuschauen und der kommt unfassbar viel rum und es ist halt toll, was da an den Bildern immer rumkommt.
Ja, vielleicht.
Und wenn ich ihn dann mal frage, hier, hast du das Bild gesehen, kennst du das? Und dann kommt dann nur der Link von seiner Seite. Ja, da war ich vor 5 Jahren oder war ich schon 3-mal vor 10, 8 und 7 Jahren. Ja, das ist toll.
Also Benny, wenn du das hier gehört hast, dann wenn du dich jetzt doch vielleicht dafür entschieden hast, dass du mitmachen magst oder auch mal irgendwann später oder du überlegst, hier mitzumachen, du bist herzlich willkommen jederzeit. Ich warte auf dich. So.
Sehr gut.
Ja. Oh, jetzt kommt Gott sei Dank für dich hier die allerletzte Frage. Wirst du dir wahrscheinlich denken, wie viele Fragen hat sie heute noch an mich? Sie fragt mich so viele Sachen und ich habe gar keine gescheiten Antworten. Nein, Quatsch. Die letzte Frage in diesem Podcast lautet immer, wie wird sich denn die Urbex-Szene deiner Meinung nach in 10 Jahren verändern?
Also, als ich angefangen habe, vor wie vielen Jahren, 2008, 2009, da hieß es in den Foren immer, oh, die Szene, die verändert sich in eine ganz doofe Richtung. 5 Jahre später hieß es, die Szene verändert sich in eine ganz doofe Richtung. Und wir beobachten, dass die Szene sich auch 5 Jahre später in eine ganz doofe Richtung entwickelt. Ich würde mir so ein bisschen wünschen, dass dieser Faktor des Hipseins sich wieder so ein bisschen normalisiert, dass am Ende kann jeder machen, was er will. Und die Motivation, in Lost Place zu gehen, die kann jeder für sich selber sich überlegen und es dann machen. Ich würde mich freuen, wenn man so dieses, wenn man das nicht macht, weil man anderen irgendwie beweisen will, was man für ein toller Typ ist, ob man es jetzt im Lost Place macht oder ob man irgendwo raufklettert oder ob man irgendwas anderes macht, sondern weil es so eine echte Motivation, so ein innerer Antrieb ist, sich sowas anzuschauen, weil man mit einem bisschen Respekt diesen ganzen Dingen gegenübersteht, dass man sich in einem Lost Place so bewegt, dass man weiß, dort haben wir viele Leute hart gearbeitet oder gelebt oder viel Gedanken reingesteckt, dass man einfach das Ganze respektvoll sich anschaut, ohne was kaputt zu machen. Ich meine, das ist was ja seit vielen Jahren der Grundkodex ist, und man hat manchmal so ein bisschen Gefühl, dass eben viele Leute da einfach rumrennen, Videos machen, irgendeinen Scheiß labern und dann hoffen, da irgendeinen zweifelhaften Ruhm zu erlangen. Und wenn das irgendwann wieder so ein bisschen abebbt, das wäre toll. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, das hatten wir vor 10 Jahren, das hatten wir vor 15 Jahren, das werden wir auch in 10 Jahren in irgendeiner Form haben.
Das ist eine Never-Ending-Story.
Genau, also da kann man sich aufregen, wie man will, es bringt nichts. Wir können uns nicht um alles kümmern. Am Ende ist es ja leider so. Wir müssen gucken, dass wir für uns das Ding, oder jeder muss für sich selber schauen, dass er das Hobby für sich so gestaltet, dass es Sinn ergibt, dass es Spaß bringt. Und ich finde es halt Quatsch, wenn man die Leute sieht, die machen jetzt mal Urbexen, dann gehen sie übernächste Woche, gehen sie mit einer Sonde durch den Wald, danach gucken sie sich irgendeinen anderen Quatsch an. Also ich finde so dieses, ich weiß nicht, wie ich sagen soll.
Trend.
Schneid es mal, ich weiß gar nicht, schneid es mal so zurecht, dass es eine ganz kurze, knackige Antwort ist, dass man denkt, oh, der hat richtig Ahnung.
Trend.
Der weiß genau, was er will.
Trend nennt man das, oder Mitläufer.
Genau. Ja, genau, das ist halt so dieses, weil die halt viel kaputt machen. Es ist mir ja völlig Wurst, ob du eine total abgerockte Ruine irgendwo im Brandenburger Wald, da können sie alle hinrennen, wie sie wollen, aber die wertvollen Lost Places, die man aus unterschiedlichsten Gründen eigentlich erhalten sollte, entweder als Lost Place oder vielleicht doch, dass irgendjemand kommt und sagt, das lohnt sich, das wieder zu renovieren, dass man sowas erhält und dass sowas nicht durch irgendwelche Idioten kaputt gemacht wird.
Genau so nämlich. Genau so. Und wie du schon sagst, wir können uns leider nicht um alles kümmern, aber manchmal ist es auch ganz gut so.
Das ist richtig.
Ja, Sven, wir sind am Ende angekommen meines riesigen Fragenkatalogs.
War gar nicht so schlimm.
Hier hat sich irgendwie neuerdings so eine spontane Schnapsidee von mir eingeschlichen, die ich aber, glaube ich, beibehalte. Und ich muss die jetzt mal in meinem Fragenkatalog verewigen, weil manchmal vergesse ich sie, warum auch immer. Aber ich habe irrsinnigen Gefallen an dieser Frage gefunden, beziehungsweise an diesem Satz. Und zwar, jetzt sag mir doch mal dein Fazit heute von dieser Folge. Sag mir dein Fazit.
Es hat Spaß gemacht.
Das hoffe ich doch.
Also meine nicht vorhandenen Erwartungen wurden erfüllt. Das soll aber positiv gemeint sein. Ich wusste nicht, wie ich... Ich fange schon wieder an zu quatschen. Aber ich glaube, das ist auch der Sinn von so einem Podcast.
Ja.
Nein, ich wusste nicht, was passiert, wie ich mich anstelle, ob ich sage, verdammte Scheiße, was hast du denn hier schon wieder erzählt? Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Möglichkeit, sich mit dir zu unterhalten.
Ich höre diese Antworten auf diese Frage, Hinweis, was auch immer, ich teile das in keine Kategorie, aber ich fange an, das wirklich zu lieben, weil ich das immer so schön finde, weil viele kommen in diesen Podcast rein, in das Vorgespräch und sagen, oh, ich bin so super aufgeregt und ich rede bestimmt nur Quatsch und oh, ich weiß jetzt nicht, ob das was wird und so, aber ich finde das dann so schön, am Ende zu hören, dass mein Gesprächspartner so viel Spaß auch bei der Sache hatte und total happy ist. Und das freut mich immer am allermeisten zu hören, tatsächlich. Das ist so schön.
Ist es auch. Ist es auch. Es ist noch nicht mal gelogen.
Ha, jetzt hör mal auf, du. Und, und selbst wenn es gelogen wäre, das auch nicht so schlimm, weil ich bin ganz glücklich, weißt du. So.
Nein, ich dann hätte ich wirklich nur mit Ja, Nein und geantwortet die ganze Frage. Das ist Quatsch.
Ich bin immer, und das ist was ganz Schlimmes, ich bin immer glücklich, wenn andere glücklich sind. Das macht mich richtig glücklich, weißt du. So. Das ist ganz, ganz schlimm. Schlechte Eigenschaft manchmal.
Dann freue ich mich, dich glücklich gemacht zu
haben. Ja, und ich hoffe, alle anderen haben natürlich nach dieser nicht so schönen Folge auch wieder ein bisschen Spaß gehabt und ihr werdet euch mit Sicherheit fragen, was da eigentlich bei mir los war, warum ich da so ernst klang und kurz angebunden, aber das war alles mit Absicht. Und Hörer, die diesen Podcast immer hören, denen wird es am allermeisten auffallen. Also lasst euch da nicht blenden, der Podcast wird jetzt in Zukunft nicht immer so sein, wie es in dieser Folge war, sondern wir werden hier weiterhin sehr viel Quatsch reden und sehr viel Spaß machen, so wie es sein sollte. Und ja, lieber Sven, ich bedanke mich recht herzlich natürlich, dass du heute da warst und wünsche dir alles Gute für die Zukunft und bin gespannt, ob wir uns irgendwann mal in Bulgarien treffen, in diesem wunderbaren Gebäude. Und ja.
Wir nehmen uns das einfach vor.
Oder vielleicht sollten wir uns so einen Meeting-Pointer einrichten, irgendwie mal so einen Aufruf starten, so hey, wir sind jetzt viele und einer wird das schon irgendwie reinkommen und alle anderen hinterher.
Der nimmt alle Kameras mit. Und
ja,
macht
genau. Noch besser. Das ist die Idee, genau. So einer stellt sich bereit. Ich habe da schon jemanden im Auge, der wird das sogar vielleicht wahrscheinlich machen. Der ist auch so ein bisschen extremer unterwegs. Den hatten wir schon zweimal hier im Podcast. Aber mal gucken, ob wir das umsetzen.
Ich drücke uns die Daumen.
Alle anderen, wir hören uns natürlich wie immer nächsten Mittwoch. Und dann sage ich tschüss.
Tschüss.
Hi du, danke, dass du diese Folge bis zum Ende gehört hast. Und wenn du jetzt keine weitere davon verpassen möchtest, dann abonniere doch super gerne diesen Podcast, entweder bei Spotify oder natürlich der Plattform deiner Wahl. Und wenn du nichts verpassen möchtest, dann folg mir doch gerne auch bei Instagram. Da poste ich nicht nur natürlich die Folgen, sondern auch ein bisschen was Privateres oder wenn ich auf Tour bin. Dort findest du mich auch unter Lost and Founder Podcast und besuch doch auch mal gerne meine Website www.lostandfoundpod.de. Bis bald!